Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge. Und das Schöne ist, ich merke das jetzt schon, wir sind hier alle so gut drauf, Hück. Und ich sage mal, ich sehe die Anne tanzen. Die Anne ist am Tanzen, die Anne ist am Tanzen. Hallo, liebe Anne, hier ist erstmal der Tom und jetzt grüße ich dich. So rum war das.
So rum, so rum. Hallo, hallo, hallo nach draußen und hallo an dich. Schön, uns hier lächelnd über die Kamera zu sehen. Ich freue mich sehr.
Wir sind beide gut drauf hier.
Ja,
sind wir.
Gut geschlafen.
hab ich. Doch, heute war okay. Heute war okay. Also zu wenig, wie immer. Irgendwie. Eigentlich habe ich immer nie Probleme mit Schlafen. Aber in letzter Zeit will das alle nicht. Aber ich weiß so halbwegs, woran es liegt. Schulter kaputt und ich brauche eine neue Matratze. Von daher, leck Arschius. Aber das Geile ist, jedes Mal, wenn ich aufwache, zocke ich einfach eine Runde von meinem Indie-Spiel, was ich gerade so liebe. Oh Gott, oh Gott. Ich liebe das. Und wenn das nicht eine Runde gezockt hab, mache ich einen Film drin. Von daher sind die Nächte und eigentlich alles geil. Ja, außer heute. Heute habe ich den schlechtesten Jet Li-Film geguckt aus seiner gesamten Vita.
Oha, der da wie heißt?
The One.
The One.
Wo er durchs Multiversum reist und seine Kopien quasi umbringt, weil sich dann immer die Kraft auf alle anderen wieder verfrachtet und er will der Krasseste sein.
Oh, also eine Mischung aus Everything Everywhere und Highlander.
Genau, und Scheiße.
Und Scheiße. Alles schön verquirlt und zack.
Ja. Jason Statham hat Haare, was komisch ist.
Ja, das geht
und,
gar nicht.
Man merkt, dass er noch nicht in der Phase ist, wo es normal ist, dass er das Alpha-Tier spielen darf. Er übt noch, wie alle üben. Und ich habe das Gefühl, der wurde chronologisch gedreht. Und nachdem sie eine halbe Stunde Material dann fertig im Film hatten, haben sie irgendwie alle gemerkt, wie dreck das ist. Und keiner strengt sich mehr an. Oh. Ey, selbst ein Jet Li, der keinen Film hängen lässt, selbst der hat einfach keinen Bock. Merkst du? Jeder fragt sich, was ist das hier alles für eine Scheiße? Ja, cool. Hast du filmisch irgendwas gesehen?
Ich habe lustigerweise, du hast mich ja im letzten Cast gefragt, ob ich überhaupt Horrorfilme gucke und was oder hast du es angezweifelt? Ja, weil du von Barbarian erzählt hast.
Ja.
Genau. Und lustigerweise habe ich dann die ganze Woche Horrorfilme geguckt, weil wir am Ende dieser Woche eine Theatershow hatten im Horrorgenre und dann haben wir uns so ein bisschen darauf eingestimmt. Unter anderem habe ich mir auch Barbarian angeguckt. Fand ich gut.
Ja, sehr schön, sehr schön.
Und welchen ich auch sehr schön fand, war A Night House oder A House at Night, heißt er auf Deutsch in Anführungsstrichen, mit Rebecca Hall. Und den fand ich sehr schön. Der hat so ein, zwei richtig geile Jumpscares, also wo du wirklich so von der Couch aufspringst. Okay. Und Rebecca Hall ist einfach ganz, ganz groß. Das ist vom Gruselfaktor geht das eigentlich, ne? Also alles, was ich geguckt habe, war so leichterer Horror. Da war jetzt nicht so was Krasses dabei. Aber Rebecca Hall spielt sich wirklich die Seele aus dem Leib. Also die ganze Klaviatur an, muss man sagen, negativen Emotionen, die man so haben kann, ist in dieser Frau drin. Also dafür lohnt es sich, finde ich. Die Story ist in Ordnung, so.
Die Frau ist sowieso krass, also die ist ja auch in meiner Top-Liste, ne? Und ich kaufe mir mittlerweile auch Filme, wenn ich sehe, die spielt da eine Hauptrolle drin. Und alles, was ich von der bisher gesehen habe, jetzt mal davon abgesehen, dass ich bei der immer hechel wie ein Köter, aber die hat es halt so drauf, einfach. Und die schafft es so, Understatement in ihr Schauspiel zu bringen und das schätze ich sehr an der Frau. Weil sie das ganz oft bei den Rollen, die sie hat, nicht müsste. Da denkst du, die Rollen sind eigentlich zu schlecht, als dass du dich jetzt da so reinhängen musst, aber sie macht's. Und das ist immer noch eine, obwohl die schon in großen, großen Produktionen mitgespielt hat und überall dabei war, ob jetzt mit Johnny Depp Transcendence oder Joel Edgerton, das Regiedebüt von ihm, da war er dabei, war sie dabei, oder Iron Man 3 oder was. Die hat noch keiner auf dem Schirm, leider. Traurig. Aber ja, cool. Ich hab den noch nicht geguckt, weil ja, pure Streaming-Filme, die gehen so schnell an mir vorbei. Weil da auch so ein Grundinteresse nie da ist. Immer wenn das heißt, es ist ein reiner Streaming-Film, dann ist es bei mir schon okay, rückt erstmal so nach hinten.
Ja, der liest sich auch so von der Synopsis so, ja, Frau, Mann ist gestorben und es passieren unheimliche Dinge im Haus. Also es ist so generic as fuck, so. Und deswegen hat er mich auch so überrascht, weil ich jetzt überhaupt nicht, ich habe nichts Großes erwartet und sie ist halt echt fantastisch einfach.
Aber der Film kommt generell gut weg. Also das habe ich auch schon mitgekriegt.
Ja.
Ja, ich hatte ja, also außer, dass meine Willow-Serie zu Ende gegangen ist. Einfach.
Kurz eine Träne für Willow. Ja.
Es war einfach ein trauriger Moment und es steht auf Kippe, ob überhaupt eine zweite kommt, weil keiner diese Serie mag. Und komischerweise, jeder, mit dem ich mich jetzt langsam endlich mal darüber unterhalten kann, sagt dasselbe. Wenn du die erste Folge überstanden hast, so, wo viel steht, viel stört, wo mich nicht so viel gestört hat wie die meisten, aber ich sehe, was daran stört, besonders wenn du Fan vom Film bist. Aber am Ende der ersten Folge ist ja quasi, sind ja die Gefährten zusammen und sind bereit, auf Reisen zu gehen. Mhm. Und ich mag einfach jede einzelne Figur von diesen, die sind alle so toll, ey. Ohne Scheiß, ich will nicht, dass die Abenteuer aufhören. Und die letzten drei Folgen, die ja auch im Internet viel bessere Wertungen bekommen haben als der ganze Rest der Serie, boah, die hauen nochmal gut einen rauf, ey. Da sag ich auch, wär die Qualität von Anfang an, dann hätten sie alle gesagt, alter Schwede. Mhm. Naja, so ist es. Aber darüber will ich gerne reden.
Jetzt kommt's nämlich.
Was ich jetzt schon getan habe. Ich habe mir gestern ab 16:30, wir sind gestern ins Center gegangen hier mit meinem Mitbewohner und von da aus bin ich dann zu Babylon ins Kino. Alter Schwede. Also ich bin ja sowieso Fan von Damien Chazelle. Ja. Also dieser kleine Wichser, der einfach mit so jungen Jahren Whiplash auf die Beine stellt und danach gleich La La Land und einfach eine Liebeserklärung in Musik und nach Hollywood schickt ohne Ende. Jetzt hat er halt Babylon gemacht, ein Abriss Hollywoods über die Exzesse der 1920er bis in die 1940er und Aufgebaren des Studiosystems in Hollywood und was sich alles verändert hat von Stummfilm zu Tonfilm und Also was ich nicht wusste vorher ist, dass der Film 3 Stunden und 10 Minuten geht.
Oha. Ja.
Ja. Und ich wollte den gar nicht so sehr gucken, weil ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber wenn Margot Robbie in der Hauptrolle ist, denke ich mir mal, oh, ich so keinen Bock drauf auf diese Frau. Die hat alles, was die bisher gespielt hat, ist für mich immer so, okay. Die ist mir so egal. So, Brad Pitt, ja, Bonus. Und was anderes gab es da irgendwie nicht. Und dann habe ich gedacht, ja. Oh, das wirkt dann wie so ein Film, einfach, was ich gedacht habe, was das ist. So was wie so Amsterdam. Du hast so viele Leute drinne, aber irgendwie wird es dann am Ende so ein bisschen sperrig und wegen irgendwas hatte ich dann mächtig Bock drauf. Ich glaube, durch irgendeinen Podcast hat er 5 Minuten drüber geredet und hat ist 10 von 10 und der Film an sich hat endlich einen neuen Gott. Und alles ist anders als zuvor. Ja, irgendwie sowas. Und da geht er, okay, jetzt bin ich schon ein bisschen gehypt. Und geh halt da rein. Und auch wenn ich mich erstmal wieder geärgert habe, dass mal wieder ein Kino das nicht versteht, die perfekte Schärfe auf seine Leinwand zu ziehen, ich weiß nicht, was da los ist. Und ich mittlerweile größere Kinos gewohnt bin und mir diese Leinwand zu klein war und hinter mir 2 Vollidioten saßen, die für diesen Film nicht gemacht waren. Du siehst in dem Film nämlich sehr viel Nacktheit. Und wirklich jedes Mal, wenn Margot Robbie, was oft ist, ein Oberteil trägt, was einfach durchsichtig ist. Oh, guck mal. Ja, ey, da habe ich den Sabber schon meinen Nacken runterlaufen spüren, so, weißt du? Wo ich gedacht habe, oh, Leute, also spätestens, weißt du, wenn vielleicht ist er ja mega Fan von Margot Robbie, wenn die erste Szene kommt, nach 2 Sekunden, dann kann man ja mal sagen, oh, guck mal, so. Ey, lass ich peinlicherweise durchgehen. Aber wenn das alle paar Minuten kommt, denkst du, ey, sag mal, ihr habt jetzt schon genug Pimmel und Titten und im Film spielende 17-Jährige gesehen, die auf 200 Kilo Kerle raufpissen. Und wir sehen in Großaufnahme ein Elefantenarschloch, was direkt in die Zuschauer scheißt. So, nach ein paar Sekunden. Und da kommen noch Seufzer im Publikum. Also, ganz ehrlich, ich kam aus diesem Film raus und ich habe wirklich das habe ich so selten gehabt. Ich war so geplättet. Wirklich. Ich habe mir sofort Spotify angekloppt, den Soundtrack runtergeladen. Und ich wollte nicht, dass dieser Exzess aufhört. Es war wieder wie diese guten Partys, falls Sassi zuhört, sie weiß Bescheid, wo man nach einer Stunde schon zu viel getrunken, zu viel irgendwas genommen hat und man liegt halbnackt auf der Veranda und weiß nicht, wie das passiert ist, wo man gerade ist. Und es ist gerade mal eine Stunde vorbei und danach geht die Party aber noch die ganze Nacht. So fühlt sich dieser Film an. Die erste Stunde, die erste komplette Stunde schafft was, was Dubik noch keinen Film geschafft hat. Du hast ja in vielen Filmen immer Party-Szenen, Club-Szenen, die innen mal so fünf Minuten, du denkst, oh, ist das geil, ist das geil, ist das geil. Und dadurch, dass du diese Hektik, diesen Exzess eine Stunde lang hast, denkst du, du bist da mittendrin. Hm. Du siehst zwar Figuren und alles, aber du siehst immer nur Bits und Pieces. Du siehst wieder Dreharbeiten, die nicht weniger krass sind als die Exzess-Partys. Also die nehmen sich komplett nichts. Und nach einer Stunde bist du so drin, dass du nicht willst, dass das aufhört. Und dann gehen ja die Jahre ins Land und so und der Mittelteil ist dann auch geil, weil dann, Alter, das ist jetzt so viel Scheiße, ist einfach gut. Und am Ende muss natürlich der Exzess aufhören. Er muss ja irgendwann auf die Bremse drücken, was denn so die letzte Stunde ist. Und ich saß da und wie bei jeder Party, ey, nee, ich will nicht, dass das aufhört. Ich will das nicht ruhiger werden. Die sollen mir hier nicht auf einmal mit Charakteren kommen, die irgendwas reflektieren. Ich will nicht, dass hier auf einmal irgendeine Liebesgeschichte kommt. Ich will nicht, dass diese Charaktere älter werden und auf einmal irgendwo landen, wo es dann melancholisch wird. Ich meine, da kommt dann noch ein Tobey Maguire, der die Leute ins Arschloch von L.A. führt, wo man dann auch denkt, oh Gott, okay. Deswegen, Damien Chazelle soll unbedingt als nächstes einen Horrorfilm drehen. Also da sind Dinger bei gewesen, da habe ich gedacht, alter Schwede. Und dann ist der Film vorbei und ich habe, wie bestimmt ist, kein Spoiler, wie bestimmte Charaktere im Film, die heulen, weil die wollen, dass die Zeit wieder da ist, wie früher. Und ich saß im Kino und habe echt genauso geheult im Kino, weil ich diese zwei Stunden wieder haben will. Und du weißt, was dieser Charakter, natürlich im Film viel exzessiver, weil da Jahrzehnte mittlerweile ins Jahr gegangen sind. Und du fühlst dich genauso, als wärst du Teil von diesem Exzess gewesen. Und dieses Main-Theme, was ja immer im Film kommt, und du siehst einfach im One-Shot Margot Robbie durch diesen Exzess tanzen, sehr oft, und die tanzt sich die Seele aus dem Leib. Also wenn es eine Filmfigur gibt, die das Leben gelebt hat, immer auf Anschlag, immer ins Extrem, und sie kann auch nicht anders, dann ist es die Figur von Margot Robbie. Und ich sage, wenn ich vorher von der nicht so viel erhalten habe in diesem Film, ich will, dass die einen verdammten Oscar kriegt. Ey, es ist unglaublich, was diese Frau körperlich da leistet und einfach alles an die Wand fickt. Ich wollte nur noch Party machen und jede Party, ohne Scheiß, jede Party, wo jetzt nicht 50 Paare halbtot gekokst in der Ecke ficken und Tiere vorkommen und eine Jazzband im Sekundentakt Gegenständen ausweichen muss, alles darunter ist für mich jetzt keine gute Party mehr. Ist einfach eine Tatsache.
Also so. Tom geht nicht mehr auf Partys jetzt, weil es lohnt sich nicht. Ey, da ist kein Elefant, der dir ins Gesicht kackt.
Ey, so sieht's aus. Und der Film macht mich fertig mit seiner Liebe an Hollywood. Also Damien Chazelle, und ich verstehe, warum der in Hollywood kein Erfolg ist. Weil er diesmal ja keine reine Liebeserklärung ist. Er zeigt brutal, was es gekostet hat, in diesem Exzess zu leben. Und welche Lügen da entstanden sind und welche alle Menschen darunter zu leiden hatten. So. Ist ein großer Film. Ist ein großer Film. Mich stört nur, dass der Exzess im letzten Drittel des Films, also eine Stunde lang, fast stoppt. Hm. So. So, und das mag ich nicht. Aber ich habe ihm eine 7,5 bis 8 gegeben. Und eigentlich für das, was der Film mit mir macht, ist das eigentlich eine viel zu niedrige Wertung. Also, das ist wirklich so, mir juckt das richtig und ich will an dieser Party wieder teilnehmen. Ich würde am liebsten jetzt wieder ins Kino. Ich will wieder auf diese Party. Das ist macht mich fertig. Macht mich total fertig, ja. Ist ein guter Film.
Also es ist ganz nett. Habe ich jetzt rausgehört.
Ist okay, ja. Schöne Nebendarsteller. Also du wirst ihn auch lieben, weiß ich. Ich kenne ja mittlerweile deinen Geschmack. Das ist so ein Anne-Film. Geil.
Geil. Jo.
Ja.
Komm mal. Zieh ich mir den mal rein.
Zieh mal rein, das Ding.
Geil. Also gegen das Establishment. Genauso wie bei Gefährliche Brandung.
Wow.
Unglaublich, oder?
Unglaublich. Alle. Aber, also ist ja Wahnsinn. Ist gut. Also, weil du jemanden ablieferst.
Gut, oder? Also so Überleitung kann ich.
Ja, super. Ich bin ja auch sowieso, ich bin ja glücklich über jede Überleitung, die man, selbst wenn sie ungestelzt ist, einfach immer gestelzt wirken. Also ich finde das Überleitung sehr, sehr schlimm. Kann man nicht einfach sagen, so, dann sprechen wir mal über Gefährliche Brandung. Was ist so schwer daran? Warum muss man sagen, ja, genauso wie die auf den Wellen des Erfolgs gesurft sind, surfen wir jetzt auf den echten Wellen von Los Angeles. Oh Gott, ich will einfach nur kotzen.
Oh.
Nein, es war sehr schön, Arno. Es war sehr schön.
Ja.
Sei nicht traurig. Komm, willst mal lachen? Komm, ich erzähl dir einen schönen Namen. Johnny Utah.
Johnny Utah. Es ist nicht lange her, ungefähr so 3 Jahre oder so, da saß ich mit 2 Freundinnen in einem Restaurant. Wir haben so Theaterzeug gemacht und wir haben der einen Freundin über Gefährliche Brandung erzählt, weil sie wusste das nicht. Und sie kannte diesen Film nicht. Also nicht mal, sie wusste nicht mal von diesem Film. Sie hat uns angeguckt und hat gesagt, wie, Moment. Es gibt einen Film mit Patrick Swayze und Keanu Reeves und die surfen und rauben Banken aus. ja, ich muss weg. Ich muss mir diesen Film jetzt angucken. Und die andere Freundin, die den Film, also ich und die andere Freundin kannten diesen Film. Und sie gab zu, dass früher ihr Passwort für ihren Laptop war Johnny Utah.
Ey, das ist aber großartig. Würde mir das eine Frau sagen, der Passwort für meinen Laptop ist Johnny Utah. Sofort wird er geheiratet. Aber da ist keine Sekunde zwischen. Die hat sofort den Ring am Finger und weiß nicht, wie er hingekommen ist. Das ist schon großartig. Johnny Utah. Und stimmt es denn, ich habe dir ja geschrieben, ich habe den Film geguckt. Wir können ja mal auf den ersten Frame von Keanu Reeves kommen. Hast du gedacht, oh, was ein Leckerchen?
Es ist ja auch immer der Shot, der so so auf den Postern und so drauf ist, ne? Das ist ja genau der erste Shot. Oder? Wo er so über die Schulter guckt.
Ja.
So,
ja.
Ist es genau, ja, das Gleiche, ne? Und ich dachte, ach.
Kann man schon machen, ne?
Und ich dachte wirklich auch, während des Films ist es schwieriger für mich, mich irgendwie zu entscheiden, wen ich schöner finde. Aber es ist einfach Keanu Reeves. Also, es ist einfach von vorne bis hinten, es ist Keanu Reeves.
Nee, finde ich nicht. Dazu mag ich zu sehr die Kernigkeit von einem Patrick Swayze-Gesicht in dem Film, wo er dann auch mal ein bisschen Bart tragen darf. Und der hat halt, ich finde, diese krass blauen Augen in diesen schon, so, die sind schon faltiger umrandet. Da ist schon was Kernigeres hinter, weißt du? Da muss ich schon sagen, also Patrick Swayze finde ich da schon ein bisschen, also seine Attitüde ist halt für den Arsch, wo du denkst, ja, komm, du Idiot. Aber da kommen wir später drauf. Hattest den also jetzt schon vorher mal gesehen?
Ich glaube sogar 1-2 Mal. So. Also, der ist ja von 91, also damals habe ich ihn nicht gesehen. Es könnte einer dieser ersten Actionfilme gewesen sein, die ich so sehen durfte, ne? Weil es passiert ja jetzt nicht so krass viel hartes Zeug, ne? So, also der letzte Banküberfall ist so ein bisschen, wo dann doch mal
am Flughafen
erschossen
dann auch,
wird. Ja. Aber vorher ist das ja so, sag ich mal, ein softerer Actionfilm. Und ich glaube, es ist einer der ersten, die ich, sag ich mal, sehen durfte. Wahrscheinlich dann so mit 14, 15, würde ich schätzen.
So. Ja, ist so ein Reinkommer.
Ja, genau. So in der Zeit habe ich ihn gesehen. Und ich glaube, dann noch mal später, so in den 20ern oder so. Ja.
Dann haben wir diesmal verkehrte Welt. Weil ich habe ihn jetzt nicht zum ersten Mal gesehen, zum zweiten Mal. Und habe den sehr spät erst gesehen. Also ich möchte sagen, vor 3 Jahren das erste Mal. Mhm. Der war so auf so einem Pile of Shame, der langsam peinlich wird. Weil alle kannten den natürlich in meiner Bubble und hier, da und hier. Und das Remake ist ja sogar rausgekommen, was ich vorher gesehen habe. Und sind wir doch mal ehrlich, ich kannte Fast and Furious.
Ist die gleiche Story. Also.
Ey, da, nicht nur gleiche Story, da kommen wir noch später zu. Also, das finde ich einfach nur noch peinlich. Und ich habe den ganz anders aufgefasst. Ich dachte, dass Point Break viel wichtiger war im Action-Genre, als der eigentlich ist. Also, ist jetzt kein No-Name-Film, ne? Ist schon ein wichtiger Action-Film aus dem Jahr und so und hat ein paar Leute groß gemacht und die Namen sind wichtig und so. Aber ich dachte immer, das ist so ein richtig brutaler Klassiker.
Also sowas, so ein Heat. Oder wie?
So ein Heat, so ein The Rock, so ein Stirb langsam, so ein Point Break eben. Und jetzt habe ich mir das mal alle durchgelesen, auch die Erfolgsgeschichte und so weiter. Und ich dachte mir, nee, ich habe scheinbar nur Freunde um mich rum gehabt, die den alle so geil fanden und so hypen, dass ich das sehr früh so aufgenommen habe. Und dann habe ich auch noch Hot Fuzz gesehen, der den ja auch so mega hyped. Und der ist ja mega hier und hast auch mal in die Luft geschossen und weiß ich nicht was. Wo ich bis gestern dachte, dass die Szene komplett anders abläuft, dass er im Stehen nach oben schießt.
Nein, der wirft sich auf den Boden.
Aber die Szene gibt's ja gar nicht. Die gibt's nur in meinem Kopf. Und ich dachte auch immer, er hat was Orangenes an, warum auch immer.
Nein.
Keine Ahnung, was ich da wieder geträumt habe. Dennis, ist ja diesmal anders, dass du den Film in deiner Wahrnehmung schon eher und länger verankert hast als ich. Was auch aus weiblicher Sicht sehr viel mehr verständlich ist. Also nicht nur die beiden sehr hübschen Protagonisten, sondern auch, dass aus feministischer Sicht einfach wichtig ist, wer da auf dem Regiestuhl sitzt. Wir können ja mal kurz zusammenfassen, worum es geht. Also du hast das Problem in L.A., dass da dauernd Banken ausgeraubt werden und die kommen da nicht weiter, weil es jetzt mittlerweile schon 30 Überfälle sind und die finden immer woanders statt und man weiß nie wann, man weiß nie wo. Und Polizei von L.A. kriegt einen FBI-Jüngling hinzugestellt, so einen Anzugträger, der eigentlich mal Footballer war, sich Knie verletzt hat und er ist so richtig so ein Heißsporn, eigentlich so eine Tom Cruise-Rolle.
Johnny Utah,
der Beste seines Fachs. Und er kriegt sehr schnell mit, da müssen irgendwie Surfer mit zu tun.
Ne, das ist Gary Buseys Charakter, der das zuerst sagt.
Also, oh, stimmt, Gary Busey, das selbstverständlich, der die These aufstellt und Johnny Utah findet die These sehr gut und dann gucken die danach und durch diverse, naja, sag ich mal, Hinweise finden die raus, okay, die müssen an den Stränden sein und in der Zeit, wo er im Surfermilieu sucht, wer das denn nur sein könnte, wer dahinter steckt, freundet er sich so mit so einer Truppe an von recht überzeugten Surfern, die das als Lebenseinstellung sehen. Für die gibt es nicht, das ist für die eine Religion, Surfen. Genau. Und er freundet sich langsam damit an. Er sagt keinem, dass er beim FBI arbeitet und die eigentlich sucht. Naja, und mehr kristallisiert sich natürlich raus. Oh fuck, die Truppe, mit denen ich mich hier so angefreundet habe und die ich mittlerweile auch meine Freunde nenne, gerade den Anführer, den ich als Bruder im Geiste langsam wahrnehme und ich sehr auch von ihm angezogen bin auf mentaler Ebene, die sind das.
Und was nun tun? Ne? Was nun tun?
Wo geht die Ehre und die Moral hin? Eine Ethik, die nur ein Schauspielgewicht wie Keanu Reeves in seinem Minenspiel verpacken kann.
Ich finde, er hat so ein paar gute Momente, wo ich es ihm abgekauft habe.
Nein.
Also, gerade diese
Einfach nein.
Doch, so ein, zwei hat er, wo ich sage, ja, gut, super. Aber sehr viel, seine Miene ist einfach tatsächlich steif in diesem Film. Das ist wirklich.
Ja, ist ja halt immer so. Es ist Keanu Reeves, ganz ehrlich. Der Typ ist einfach ein mittelmäßiger Schauspieler.
Ja.
Der ein Wahnsinns-Charisma hat.
Ja.
Ein verdammt gutes Händchen dafür, welche Rollen er sich aussuchen sollte. Wenn das mal eine Zeit lang nicht klappt, dann findet der im 5-7-Jahres-Rhythmus einfach eine Rolle, die wieder Kult wird. Und das ist sein Ding. Und der scheint halt privat einer der nettesten und umgänglichsten Menschen der Welt zu sein.
Ja. Und deswegen gönnt man ihm das auch alles. So.
Komplett. So. Komplett. Ja. Der darf das. Der muss jetzt kein Steve Buscemi sein. So. Weißt du? Oder ich weiß nicht, warum der gerade einfällt, aber den halte ich einfach für einen sehr guten Schauspieler. Oder ein Willem Dafoe. So. Dem die Rolle auch angeboten wurde.
Tatsächlich, ja.
Aber, ey, was soll ich denn dazu sagen? Das ist ein von hinten nach vorne funktionierender, glatter Actionfilm, der den absoluten Glücksgriff bewiesen hat, Patrick Swayze in der Antagonistenrolle zu besetzen. Weil ähnliche Filme gibt es zuhauf. Es gab auch schon ähnliche Filme zuvor und danach. Und du musst das ja schaffen, das nachzuvollziehen, dass deine Hauptperson, der du ja eigentlich beistehen willst, da einen Charakter hat, der Böses macht und du ihn aber verstehen kannst. Und daran scheitern ja ganz viele. Oftmals sind die denn zu cool oder sind zu hart, dass du sagst, nee, da wurde eine Grenze überschritten, dass du sagst, der FBI, niemals würde er mitmachen. Mhm. Aber die schaffen das von Punkt zu Punkt immer so zusammen, wo ich auch sagen würde, ey, es ist schon schwer, sich dem zu entziehen. Der Truppe vielleicht schon, weil das sind alle so Mitläufer und welche, die einfach nur nachäffen und so weiter. Aber der Patrick Swayze-Charakter, der ist wie so ein Sektenführer. Also mich hätte der komplett im Sack gehabt.
Ja.
Also da weiß ich, ich bin dabei.
Ja.
So.
Patrick Swayze wurde ja vorher auch die Rolle von Johnny Utah angeboten. Und er war aber immer sofort, also nachdem er das Skript gelesen hat, hat er auch in sich selber diesen Body-Charakter wiedergefunden, also dass die auch sehr viel gemeinsam haben. Er hat ja, ist ja auch tatsächlich dann viel aus dem Flugzeug gesprungen, über 50 Mal.
Was die Versicherung verrückt gemacht hat.
Ja, die Versicherung hat dann gesagt, bitte hör damit auf. Es geht so nicht. Aber
du musst ja nicht 50 Mal aus dem
Flugzeug springen. Auch innerhalb des Casts hat er hat Gary Busey so lange gepiesackt, so, du musst aus dem Flugzeug, du musst einen Fallschirmsprung machen, bis Gary Busey irgendwann gesagt hat, ja, komm, okay. Und dann sind sie gemeinsam, also zusammen aus dem Flugzeug gesprungen.
Was ihm sehr zugute kam, weil er hat ja, glaube ich, 3 Jahre später oder so, hat er ja Drop Zone gedreht mit Wesley Snipes.
Genau, und wie sie dann Patrick Swayze dazu bekommen haben, dass er aufhört, ist, dass sie gesagt haben, okay, wir nehmen einen richtigen Sprung von dir in den Film mit auf. So, und diese Szene, wo er aus dem Flugzeug fällt und
oh, so geil.
Und immer fällt, wo du eigentlich denkst, das wird irgendwann gecuttet, aber du siehst ihn halt fliegen. Das ist tatsächlich Patrick Swayze, der aus dem Flugzeug fällt.
Was man daran auch merkt, dass von Keanu Reeves nicht ein einziger Shot ist, weil der fliegt ja mit und du siehst nicht einen Shot von Keanu Reeves da oben. Und bei Patrick Swayze, sieht die Kamera einfach so nah dran, dass du siehst, ey, er ist das halt, der da rumfliegt. Und er hat einen Mordspaß. Ja. Und er, da siehst du auch, dass der auch mit Ballett und Bewegung, diese Bewegung, die er da in der Luft macht, diese Rolle, wo er so grazil mit Beine zusammen und wie so ein halber Jesus da sich krümmt und dreht, wo du denkst, Alter, das ist einfach ein galantes Arschloch, ey.
Aber ich finde auch sonst cool, wie sie das gedreht haben. Sie hatten ja so einen mehrarmigen Kran, wo dann jeder so draufgelegen hat, auf den einzelnen Armen, was sie auch getrennt voneinander bewegen konnten. Und dann hatte jeder dieser Krane sozusagen so einen Sitz für den eigenen Kameramann. Und das alles führte dazu, dass sich das im Film, finde ich, sehr echt anfühlt. Also auch wenn sie da in dem Kreis sind oder so, das ist natürlich alles nicht in der Luft gemacht. Als jemand wie ich, die tatsächlich auch schon mal einen Fallschirmsprung gemacht habe, kann ich euch sagen, man kann sich nicht unterhalten, während man fällt. Es geht nicht. Es ist einfach zu laut. Zumal du, also jedenfalls ich habe ja bin nur einmal gesprungen, aber ich habe überhaupt, das Adrenalin ist so hoch. So, also ich bin eher so, du versuchst zu atmen und das so, oh mein Gott, was passiert hier? So, also ich wäre niemals in der Lage gewesen, irgendwie einen geraden Satz rauszukriegen. Also ist alles Quatsch, ne, was da passiert. Auch, dass du kannst dich nicht festhalten an jemand anders und der zieht den Fallschirm, du würdest auf jeden Fall runterfallen. Ja. Das funktioniert nicht. Und trotzdem, finde ich, haben sie das durch diese Technik so toll eingefangen, dass es echt aus, es sieht einfach echt aus. Cool.
Aber ganz ehrlich, ich habe gar nicht diesen Anspruch an so eine Art von Actionfilm, dass ich da Realismus haben will. Das soll innerhalb seiner Welt und da soll jetzt nicht sein, dass einer 3 Meter hochspringen kann und so ein Quatsch. Es gibt ja verschiedenste Manierismen in Actionfilmen, die hat man so hingenommen. Ich sage ja nur, ey, der Schalldämpfer. Denkt ein Schalldämpfer und man macht immer dup, dup. Diese dup, dup, gibt's in echt nicht. Ein Schalldämpfer ist trotzdem noch 30-40% so laut wie ein echter Schuss. So, der ist leiser, ja, aber nicht so wie in Filmen, sowas. Oder halt ein Mensch vor dir, dann wird der angeschossen und du nicht. Quatsch, der geht durch den Mensch durch und du wirst auch angeschossen. Alles totaler Quatsch. Alles dumm. Aber deswegen, ey, die sollen sich da in der Luft unterhalten. Er soll sich da, ey, wenn da vier Leute sich an einem Fallschirm festhängen und er, ey, ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. Sofern sie es nicht übertreiben. Und das macht er ja nicht. Und was er ja schafft, ist ja, dass Johnny Utah, als der da beim FBI da auftaucht und auch Gary Busey, der hier eine schöne Rolle hat. Also wirklich, wie liebenswert ist Gary Busey in diesem Film?
Ich finde ihn so sehr, so greifbar.
Väterlich. Ja, väterlich, so väterlich.
Und aber in den richtigen Momenten so austeilend. Also gerade gegenüber ja. John C. McGinley, also dem Ben Harp.
Ja.
Wundervoll. Also ich habe ihn hier ja. sehr geliebt in dieser Rolle. Das ist wirklich toll.
Wurde ihm leider nicht oft zuteil, ne? Der kriegt ja oft immer eher so Arschlochrollen, ja. die er ja sehr gut spielt.
Das ist halt aber wie durch seine Physis, ne? Sein Gesicht ist halt dieses ja. typische böse Gesicht.
Ja, ja, das böse Gesicht.
Das böse Gesicht. Aus halt Predator 2, ne? Predator 2?
Da ist er zuerst, ne, in der, dieser Truppe, die den Predator, dieser Spezialtruppe, die den Predator an. Er ist ja eigentlich der Chef von der Firma, die den Predator da fangen will. Und er ist am Anfang schon ein ganz schön gelecktes Arschloch, aber am Ende zeigt er, dass er unseren Danny Glover retten will und sich dem Predator stellt. Dafür büßt er. Aber er ist im Grunde ein cooler Charakter. Aber ja, ich habe ihn hier wirklich, also der Typ. Oh, also in der Szene, wir spoilen hier durch, ne, Leute. Also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, ey, den guckt den oder wenn es euch egal ist, hört den. Was?
Hört uns weiter zu.
Hört uns weiter zu. Diese Szene zum Schluss mit ihm, also seine letzte Szene, ich wusste das nicht mehr. Ich wusste das nicht mehr. Und das war wirklich so, man weiß ja mittlerweile, wie die Szenen, wie die sich aufbauen, wenn was Bestimmtes passieren soll. Ich so, nein. Oh nein, der da bewegt sich noch. Oh Gott, nein. Und dann passiert das, was passiert. Und ich so, wirklich? Mano, der hat es gar nicht verdient.
Ja.
So, der hätte eigentlich sowas verdient. Wir sind doch im Klischee der Anfang 90er. Warum kriegt der kein Bauchschuss und ist nur eine Fleischwunde und er humpelt am Ende und sagt, dass Jutta alles richtig gemacht hat? Was?
Nein, das ist ja das harte Pflaster hier in L.A. Ah. Das sind Surfer, Mann.
Aber tatsächlich, das finde ich ja sehr witzig. Der Film sollte ja eigentlich zuerst über Skaten sein. Ich bin ja ein alter Skater.
Ja, da wollte ich dich auch zu befragen, wie du das gefunden hättest.
Also dadurch, dass L.A. quasi die Geburtsstätte des Skatens ist, also hier Dogtown Boys und so weiter, und die Dogtown Boys vorher Surfer waren, die eine Möglichkeit gesucht haben, auch auf der Straße zu surfen und die dann schlussendlich das geschafft haben, durch Connections diese Art von Rollen herzustellen, damit man ohne Probleme auch auf dem Pflasterstein halt und in den Pools surfen kann. Also die erste Generation Skater waren ja Surfer. Und die Dogtown Boys, die da in Venice und in diesem, vielleicht kennst du diese Gegend von Venice, wo immer dieser, auch was ist auch bei The Warriors von Walter Hill Thema, diese Stelle von Venice, wo der alte Vergnügungspark ist, was alles schon so verranzt ist und lange nicht mehr auf hat, wo auch das Riesenrad steht und so, das ist ja alles schon, und da haben die gesurft. Und das Ding war, die waren auch so eine eingeschworene Truppe wie eben hier, und jeder, der hinkam und da an ihrem Spot gesurft hat, der wurde von oben von der Brücke von, 5-6 Metern mit Pflasterstein beworfen. Und man hört in der Doku, die sagen es nicht offiziell, aber man hört es raus, die haben halt da Leute getötet, die da gesurft haben, ganz einfach. Und so waren die drauf. Und die waren dann auch so, gibt es auch einen wunderbaren Film mit, wie heißt er?
Heath Ledger.
Genau, Dogtown und Z-Boys heißt der, glaube ich. Oder Dogtown Boys heißt der Film und die Doku heißt Dogtown und Z-Boys, irgendwie sowas. Beides sehr geil, wurde, muss man sich angucken, wenn man über die Thematik halt Bescheid wissen will. Deswegen weiß ich schon, wo das herkommt, dass die denn eher Surfen gewählt haben, weil Skaten ist nicht so hart. also nach den Dogtown Boys, es gab noch ein paar Skater, wo man gesagt haben, oh, okay, und in der Area und so. Aber Skaten war sehr, sehr schnell so im Mainstream, dass viele Jugendliche das gemacht haben. Und da die so als die Verbrecher-Skater, da hätte man gedacht, das sind eher Jugendliche, die das machen. Und die eingeschworene Surfer-Truppe, das sind eher die, die daraus eine Religion gemacht haben. Und sagen, also einfach glaubhafter, dass du so eine Menschen in einem Surfer-Milieu hast.
Ich dachte auch, sie reden ja auch viel über so lebendig fühlen und wenn du einmal in der Welle drin bist, dann kannst du halt nicht aufhören. Also die Welle bestimmt, wann du aufhörst. So dieser Kontrollverlust und dieses im Moment sein und im Leben sein hast du, glaube ich, beim Surfen sehr viel mehr als beim Skate-Bereich, oder?
Ja, weil du beim Skaten, ich meine, da fällst du hin und dann stehst du wieder auf.
Und du kannst sehr viel einfacher einfach abspringen, ohne dass dir jetzt groß was passiert, würde ich jetzt mal sagen. So, also jetzt im Vergleich zu einer großen Welle.
Ja, gehe ich mit. Ja, ja. Ja, also deswegen finde ich den Schritt, dass sie Surfen gewählt haben, vor allem auch gut, weil ich glaube, dass man in den Skate-Bereich auch sehr viel mehr Einblick hatte. So, beim Surfen hat für mich auch immer noch so was, ey, keine Ahnung, wie das funktioniert. Und also du hast weniger Surfer als Skater, auch zu dem Zeitpunkt schon. Und das hat noch so was.
So was Exklusives.
Mysteriöses. Hm?
Ja.
Ja, ja. Ja, ja, ja. Auch was Exotisches, auf jeden Fall.
Ich habe mal versucht zu surfen, weil ich war in Australien und da habe ich mich dann mal einen Tag, war dann so mal so eine Surfstunde. Es ist einfach ultra schwer. Ich bin nicht einmal auf dieses Brett richtig raufgekommen. So, weil es ist einfach so, du brauchst so viel, dein ganzer Körper muss eigentlich hart und vermuskelt sein, so, also du brauchst so viel Spannung, was ich nun echt nicht habe. es ist hart, es ist ultra hart, ich habe es nicht geschafft, also deswegen auch Props hier an die Schauspieler, die ja also Training gehabt haben und die ja auch ein paar, also Patrick Swayze vor allem, sich dann tatsächlich auch aufs Brett stellen und da die Welle reiten, es ist super hart.
Ey, würde ich super gerne mal machen, weil Wasser ist ja so mein Element und war bisher noch nie surfen. Aber ich kann mir, also ich meine, ich kann skaten, ich kann Snowboard fahren. Also ich glaube, vom Reinen die Balance halten, wenn ich erstmal draufstehe, kann ich mir vorstellen, dass das für mich ein bisschen einfacher ist als für manch andere. Aber wie du eben sagst, ich meine, das ist ja, das haben sie auch mal in so einer Doku gezeigt, die hatte ich, der Typ, der quasi Bodybuilding salonfähig gemacht hat. Der hat immer neue Arten gesucht, wie man bestimmte Muskelgruppen aussehen lassen kann durch bestimmte Übungen und so weiter. Und der war auch in L.A. unterwegs und saß da am Strand mit seiner damals noch Verlobten. Und der hat dann auch gesehen, wie die am Strand immer diese Übung gemacht haben, wo sie aus dem Nichts quasi so aufspringen und auf dem Brett draufstehen. Und durch diese Übung werden die Bauchmuskeln ganz, die haben einen ganz bestimmten Look. Und da hat der sich das dann abgeguckt und dadurch auch eine Übung entwickelt, wie man halt die Muskeln so aussehen lassen kann. Und ich meine, guck dir die ganzen Surfer-Dudes an, wie die aussehen, ne? Also das sind laufende Muskeln.
Ja.
Und würde ich super interessant finden. Das Einzige, was mir abschreckt, ich finde, ich mag immer alles nicht, was zu groß ist. Und ich finde diese Bretter so groß.
Du magst Dinge nicht, die groß sind?
Naja, die so mit denen ich halt naja, mit denen ich da halt tagtäglich hantieren müsste. Deswegen hasse ich zum Beispiel Skifahren. Diese riesen Dinger an meinen Füßen.
Aber so ein Snowboard ist doch auch schon relativ groß.
Das ist doch schon so Grenze.
Ja, das ist Grenze.
Also das ist wirklich, das ist so richtig grenzwert.
Das geht noch.
Ja, finde ich doof. Ich bin alles klein und kompakt. Ich hasse auch große Autos zum Beispiel. Oh. Ich finde alles doof.
Und du hast nicht mal einen Führerschein. Mann.
Ja, das stimmt.
Du musst die ja nicht mal einparken oder über.
Ey, ich finde die einfach so unnütz in der Großen. Ich hasse große Autos, das ist so dumm. aber der Film, der hat ja auch diese zwei Welten, ne? Was ja auch ganz bewusst so, er kommt in diese Polizeistation am Anfang an und alles ist so grau und miefig und alles ist so hektisch und alle rennen so ineinander. Dieser Schwimmkurs da, wo er Gary Busey so geil vom Block springt.
Auch diese komische Übung, blind irgendwas einzusammeln, ne? War das so?
Alter, keine ja. Ahnung. Es macht so keinen Sinn. Warum? Es macht so keinen Sinn.
Und diese Szene davor in dem Büro, die haben sie irgendwie 40, 50 Mal mussten sie die drehen, weil ich glaube, das ist auch ein One-Shot.
Ja, ja. Und, wie bei Goodfellas ja, so, ja.
Und es war super hart. Der John C. McKinley hat erzählt, also entweder hat er sich verhaspelt oder im Hintergrund ist irgendjemand ineinander gelaufen oder so. Und es war sehr hart, wohl diese Szene zu drehen. Aber ja, du hast vollkommen recht. Die zwei Welten, also darum geht es ja genau, ne? Dieser genau. Linientreue Typ, der aufstrebend ist, ne? Der jetzt seinen ersten großen Erfolg feiern will, gegen den freiliebenden Geist. So, der einfach nur auf der Suche nach der perfekten Welle ist, so, um sich am Leben zu fühlen. Ne? Und genau darum geht es ja, dass unser Johnny Utah davon von angesteckt wird. Dass er, ja. dass er auf einmal seinen Lebensweg so ein bisschen überdenkt. In Frage stellt.
Ja, völlig verständlich. Ja. Kleiner, bei der Anfangsszene auch kleiner Gastauftritt von Tom Sizemore.
Den habe ich nicht gesehen. Ich weiß, dass der da mitspielt und ich habe ihn aber nicht gesehen.
Doch, der ist einer der Cops, der im Hintergrund kurz, sagt er nicht sogar einen Satz oder so?
Wahrscheinlich, ja, klar.
Ja, der ja drin ist, weil, dazu müssen wir jetzt mal kommen, weil Catherine Bigelow, die hat ja vorher Strange Days gedreht, wo er ja ist er nicht sogar der Hauptantagonist? Oh, den habe ich auch nur einmal gesehen, den habe ich auch hier, den müsste ich mal wieder gucken. Und da hat er mitgespielt und deswegen da mit drin gekommen. Jetzt können wir ja mal die Elefanten im Raum, der halt wichtig ist, so traurig der klingt, damals noch viel wichtiger als heute. Du hast hier einen Testosteron-geschwängerten Ur-Actioner, der mit allem aufwertet, was das Macho-Kino bietet. Mit einem bisschen mehr, ne? Ein bisschen mehr Flavor, ein bisschen mehr Charakter. Und die Macho-Sprüche, die One-Liner, sind alle perfekt gesetzt. Du hast Nebencharaktere, du hast also einen riesen Machismo da drin, der wunderbar funktioniert. Und auf dem Regiestuhl sitzt eine Frau. Was damals überhaupt nicht alltäglich war. Heute hast du das ja oft. Meistens kommen die über irgendwelche Indie-Filme und dann kriegen sie schnell, vor allem meist dank Disney oder so, oder A24 oder sonst was, kriegen die immer irgendwelche Angebote. Ach, komm, hier machen wir einen großen Film. Aber man muss ja sagen, also Catherine Bigelow, die ja bis heute tätig ist, ich wüsste jetzt nicht, hat die irgendwas gemacht, was scheiße ist. Oder was mittelmäßig ist, ich glaube nicht. Die hat durchweg geilen Scheiß gemacht. Also ich meine, die war, hat auch Near Dark hat die auch gemacht, ne?
Also Zero Dark 30, Blue Steel.
Blue Steel, Alter. Auch gut.
Hier, The Hurt Locker.
Buh, da hat sie ja Oscar gekriegt als erste Frau. Großartig. Ich glaube, Near Dark hat sie gemacht. Ja, ja, mit Lance Henriksen, mit Bill Paxton. Ein Vampirfilm, der in einer heutigen Zeit spielt und wie ein Western rüberkommt, wo eine Vampirfamilie einfach durch L.A. zieht und ist einfach nur dark und gritty und blutig und geil. Also, die Frau kann was. Und nebenbei hat sie einfach mal für ein, zwei Jahre, gut, ich sag mal Terminator 2, ist ihr da wahrscheinlich in die Bresche gesprungen, sonst hätte die einen, wie ich finde, vielleicht hat sie nicht einen wegweisenden Actionfilm inszeniert. Da müsste ich noch mal gucken, welche Filme genau in diesem Zeitraum da sind. Aber 91 ist, ich meine, ja, Terminator 2
ist im gleichen Jahr tatsächlich.
Hat ihr die Suppe versalzen, so ein bisschen, ja. Was das angeht. Aber ich möchte sagen, dass die bis dahin alle Tropes, die in einem Actionfilm drin war, einfach bis zum Maximum zementiert hat. Und du wusstest, der Film ist jetzt rausgekommen. Und jeder große Actionfilm, der jetzt danach kommt, der muss mehr bieten als bisher. Der hat klargestellt, das ist jetzt die Grenze, ab hier muss jetzt ein neuer Standard her. Und das war Point Break. Und dafür muss man echt mal sagen, und sie war auch einfach mal ein Aushängeschild, auch Frauen können, vielleicht nicht stumpfsinnige, aber die wissen, wie auch das Action-Genre funktioniert. Weil sind wir mal ehrlich, ist ja noch bis heute, dass man eher sagt, ist eher so ein Männerthema. Weil die wissen am besten, wie sie sich selber zu inszenieren haben. Und das funktioniert. Und gucken ja auch meist eher Männer und bla 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 und diese Ganze, ne? Was ja auch, sind wir mal ehrlich, im Großen und Ganzen, irgendwo ist da eine Wahrheit versteckt. Was aber nicht heißen soll, dass man sagt, ey Leute, wenn da einer mit einer guten Idee umgeht, die handwerklich was drauf hat, Alter, lass die da ran. Wurde schon oft genug bewiesen. Und Catherine Bigelow ist im Regiefach die erste weibliche Galionsfigur in diesem Genre bis heute. Und das kann man einfach nicht irgendwie so mal nebenbei anstehen. Das wird mir auch noch viel zu wenig emporgehoben, dieses Thema, was die eigentlich geleistet hat. Weil die konntest du jetzt immer heranziehen. Das ist sowas wie Sigourney Weaver, dass du eine Action-Rolle auch einer Frau geben kannst. Und von daher, ey, Kudos an Catherine Bigelow, die das tatsächlich geschafft hat, bis heute ihre Qualität zu wahren. Was du bestimmt bei den werten Herren auch im großen Bereich bestimmt nicht hast. Von daher, ein leuchtendes Beispiel. Also, jeder Film ist sofern ich jetzt keinen vergessen habe, während du sprichst, gucke ich mir mal die Liste kurz an von der Frau Bigelow. Ich will mal wissen, ob die Quatsch dabei hat.
Mach doch mal. Zunächst wurde es ja Ridley Scott angeboten. Also der sollte das zuerst machen.
Hätte gepasst zu der Zeit.
Ja. Dann ist das aber alles nicht zusammengekommen und das lag erstmal so 4 Jahre rum. Und dann hat sich James Cameron das Ding unter den Nagel gerissen. Mhm. Dessen Frau Catherine Bigelow zu der Zeit.
Ey, ohne Scheiß. Wie krass ist es? Du hast James Cameron, der mit Catherine Bigelow verheiratet ist. Es ist so krass. Es ist so krass. Der hat doch auch mit. Ah, nee, warte mal, da will ich jetzt nicht vergleichen. Der hat auch mit einer anderen, war der doch zusammen, die auch hier Aliens und so produziert hat. Gail Ann Hurd, mit der war er doch auch zusammen, ne? Alter. Pff, okay. Kann man mal machen, ey. Weiter.
Ich würde mal in Frage stellen, dass jetzt Actionfilme auch nur was für Männer sind oder eher was für Männer. Also gerade die Großen, glaube ich, haben auch viele Frauen gesehen. Also sowas wie Stirb langsam oder was weiß ich. Einfach etwas, was schon so in der Popkultur so tief verwurzelt ist. Und dass man das nicht nur guckt so, ja, kennt ja jeder, sondern dass man das auch gut findet? Ich glaube schon.
du bewegst dich ja in einer anderen Bubble natürlich, aber ich sage dir, nimm alle Frauen irgendwie aus meinem Freundeskreis und bestimmt sagen 3 von 10, ja, habe ich mal gesehen. Und dann frag genauso viele Männer und dann sagen dir 7 oder 8 von 10, ja klar, habe ich gesehen. Also ich glaube immer noch, dass der Anteil von Frauen, die sowas bewusst gucken oder sich angucken, kleiner ist. Also die größere Zielgruppe sind leider, vielleicht leider, aber ist einfach ein Ding der Tatsache, sind Männer, glaube ich, immer noch.
Ja, also die Zielgruppe, da gehe ich mit. Wie du sagst, also ich bin in einer Bubble, wo sehr viel, also alles geguckt wird irgendwie. Ne? Also jeder guckt irgendwie alles, habe ich das Gefühl.
Ich guck gerade mal, ja. Nee, sie hat offiziell, sie hat auch noch Detroit gemacht. Alter. Den einzigen, den ich sag mal, nur okay finde oder gut, die anderen sind sehr gut, würde ich sagen, ist K-19, Showdown in der Tiefe mit Harrison Ford. Der war ein guter Film, aber vergessenswert.
Ja, ich finde, was Point Break vielleicht irgendwie anders macht, das ist so eine gewisse Ernsthaftigkeit. Ne? Er nimmt sich ja die ganze Zeit sehr ernst, auch wenn totaler Schwachsinn passiert. So. Es ist immer so eine gewisse Grundgravitas da drin. Es geht immer um also es ist diese Philosophie, ne? Diese zwei
sie
Welten.
Sie will dem Film halt die Ehre nicht nehmen. Der ist so ehrbar, der Film.
Ja, genau. Du lachst nicht sehr viel in dem Film, ne? Das ist vielleicht mal Gary Buseys Charakter, der John C. McGinley K.O. haut oder der sagt hier, bring mir 2 Sandwiches. So.
Ey, diese Szene, ich habe mich so über Gary Busey aufgeregt. Aber ich konnte ihn total verstehen, ey, wenn ich da sitze, würde ich halt auch einfach nur Hunger die ganze Zeit. Aber ich denke mir wirklich, musst du genau zu diesem Zeitpunkt jetzt gerade, brauchst du jetzt diese 2 scheiß Burritos
oder
was er da
hat. Und guckst du jetzt in die Zeitung und siehst dieses Auto da nicht vorfahren. Und ich so, oh, Leute. Ja.
Aber Keanu Reeves genauso, also Utah, genau. Der sich bewusst mit dem Rücken da, also das war schon eine blöd inszenierte Szene, das war so.
Ich dachte auch, also da hätte man, das hätte man doch irgendwie anders hinkriegen können, also hätte man vielleicht einfach auf den Gag verzichten müssen, so bums, und dann haben sie, ne, also.
Ja.
Trotzdem.
Ja.
Also nimmt er sich die ganze Zeit sehr ernst. Ne? Und vielleicht ist doch, ich will nicht sagen, dass das Catherine Bigelow ist, weil das ist ja auch das Drehbuch und weiß ich nicht. Aber tatsächlich, Catherine Bigelow und James Cameron haben wohl sehr viel auch noch Einfluss genommen auf das Drehbuch, sind aber nicht, haben keinen Credit.
Cameron hat keinen Credit.
Sie schon?
Sie ja schon.
Ja?
Ich glaube, sie hat einen Credit, er nicht, weil da irgendwie Probleme mit der
Writers Guild.
Directors Guild da, genau. Ich glaube, sie hat ihn, glaube
okay.
ich. Aber das Einzige muss ich ja mal, also wenn ich was ankreide an diesem Film und was die Regisseurin nicht schafft, ist eine gute weibliche Figur zu erschaffen.
Die startet stark und ist dann meh.
Nee, ich finde die auch schon am Anfang, finde ich die unausstehlich.
Echt?
Also, ja, weil er, wo die Truppe, die Typentruppe ankommt und ihn so ein bisschen verarscht und umläuft und so. Das hat so was Kumpliges, aber die stellen schon klar, wer hier der Chef ist. Und sie kommt sofort an, ist mir scheißegal. Und du bist hier. Sie ist gleich so anti, wo ich mir sage, oh, halt die Fresse, Mädel, ey, komm mal runter. Also, sie schafft es nicht in diese Anti-Haltung, eine spielerische Coolness reinzubringen, wie es die anderen machen. Sie ist gleich einfach so, ja, ich muss mich hier behaupten, weil wir Frauen, verpiss dich. Also so kommt sie mir rüber. Sie erwähnt es nicht mit einmal, dass sie, weil Frau, aber dadurch, dass die anderen Typen alle so cool sind und erstmal checken, aber ihn ranlassen und so, aber klarstellen und sie gleich so, sie ist wie so eine Göre. Hasse ich sie von Anfang an.
Interessant. Ist mir nicht so, also ist bei mir nicht so angekommen, tatsächlich. Ich fand es schon mal cool, dass sie nicht das blonde Babe ist?
Ja gut, ja, das hätte ja da auch gar nicht gepasst. Also jeder, der im Surfer-Milieu da mal irgendwas sich angeguckt hat und eine einzige Doku gesehen hat, da gibt's keine blonden Surfer-Babes. Da gibt's nur welche, die dir genau in die Fresse hauen, wie alle anderen auch. Und das ist schon mal gut. Jede Frau, die mir mich austeilen kann, kriegt erstmal einen Daumen hoch. Aber nicht nur, dass sie schlecht geschrieben ist, also ich finde auch ihre Rolle nachher im Film so einfach nur bedauernswert, scheißegal. Sie spielt es halt auch einfach nicht gut. Ist ein Misscast. Ich finde sie überhaupt nicht gut gecastet. Da ist eine, die mir zeigen will, dass sie ein Powerbabe ist. Sie bekommt weder die Lines, noch hat sie die Power. Und ich denke mir nur die ganze Zeit, was willst du von dieser Frau?
Echt, ja? Ich finde es gar nicht, nö, es hat mich nicht gestört.
Echt? Ich finde, sie hat die Schauspielkraft von Keanu Reeves, nur ohne seinen Charme. So, ich fand die lächerlich. Ich fand die auch nervig. Jedes Mal, ich muss es wirklich leider sagen, jedes Mal, wenn die auftaucht und auch wenn die nur im Raum mit drin ist, irgendwas da zu tun hat, geht der Film mir auf den Sack.
Tatsächlich, ja.
Ja.
Nö, sie ist mir gar nicht, also sie ist mir jetzt auch nicht so großartig aufgefallen, so von wegen, oh, was für eine tolle Frauenfigur oder so. Nö, das nicht. Aber also nicht, dass ich mich so. Sie hat mich nicht gestört. Was mich gestört hat, ist, dass sie dann halt zum Schluss trotzdem nur das Vehikel ist. Wir haben dich jetzt entführt und so.
Ich hätte ja alle Eier dieser Erde drauf verwettet, dass sie zu der Truppe gehört und nur so tut, als wäre sie entführt worden, um ihm eine heimzuwischen. Ich hab die ganze Zeit gedacht, Alter, die spielt das doch, dass die da entführt wurde. Die gehört doch zu denen. So, die tun nur so, weil sie sauer auf ihn ist und die ganze Scheiße. Und die kommt vielleicht noch irgendwie zusammen und es tut ihr irgendwie leid, aber das spielt die. Das spielt die so. Die bringen doch nicht ihre eigene. Aber dann, nö, gar nichts beigedacht. Das irgendwie ist das dünn.
Ja.
Und jetzt kommt das Ding. Und ich sagte über sie, obwohl kurze Haare.
Ich dachte, ich hab sie gesehen. Hey, kurze Haare. Okay, ich muss nicht weiter über Tom nachdenken bei dem Film.
Doch, ey, nee, die hätte mich null bekommen. Nee, da würde ich mich ganz weit beim Strand wegsetzen von der.
Krass, nee, sie ist mir überhaupt nicht. Nö, war mir so, ja, okay. Alles klar.
Okay, nee.
Ich fand das cool, wo er ihr so hinterher brüllt. Hey, my name is Johnny Utah. Und sie sagt, who cares? So. Fand ich gut.
Siehste, da ist sie auch eine der Stellen, die mich nicht gestört hätten, wenn in der Gesamtheit sie mich nicht gestört hat. Aber da sagt sie auch in der deutschen Synchro, ist mir scheißegal. Wo ich mir sage, nee, diese Two Cares passt schon besser. Ja. So, da ist, vielleicht ist es ja auch die deutsche Synchro.
Vielleicht.
Weil man muss jetzt sagen, ich musste den auf Deutsch gucken, weil den habe ich nicht in der Sammlung und ich habe den jetzt, musste den schnell streamen. Und Amazon Prime hat den tatsächlich nur auf Deutsch, da ich ja schon wieder Kappes gekriegt.
Ja.
Und du warst.
Ich habe die 3,99 auf mich genommen und habe die mir geliehen bei Amazon, weil.
Niemals.
Weil ich auch dachte.
3,99, ey.
Er ist ja da, ich habe vorher nicht nachgeguckt, weil ich bin davon ausgegangen, natürlich ist da auch die englische Tonspur drauf, aber nein, leider nicht.
Ja. Und man muss jetzt sagen, die deutsche Synchro ist wirklich sehr bescheiden. Also das fällt einfach wahnsinnig auf. Ich wette auch, dass die untereinander einen Slang haben, in dem die reden. Mhm. In der deutschen reden die halt, als wärst du in irgendeiner Anwaltskanzlei hier in Huckenbucken, ey. Mhm. Also das ist, wo ich gedacht, nee, keine, auch Keanu Reeves, sag ich gedacht, puh. Und auch als wenn sich Gary Busey und hier, wie heißt der Dr. Scrubs hier, wie heißt er?
John C. McKinley.
John C. McKinley, den Namen habe ich mir irgendwie nie gemerkt. Ja. Wenn die beiden sich anfrotzeln, da merkst du richtig, dass das wie bei Schrecklich nette Familie ist, dass die was komplett anderes sagen und das nicht mal wirklich lippensynchron ist, einfach nur ein Spruch irgendwie dahin. Ei. Das wirkt so wie so eine eher 80er-Jahre-Synchro. Und naja, deswegen. Aber der wird bald in die Sammlung kommen.
Ja, auf Englisch kann man den gut machen. Es waren keine Untertitel dabei. Das war dann manchmal sehr schwer zu folgen, gerade bei diesen schnellen Wortwechseln.
Ey, so, wow. Da gibst du schon 4 Euro aus. Und dann sind nicht mal Untertitel dabei? Alter Schwede. das sind so Sachen, ne? Ja. Das sind 8 Mark, sag ich da.
8 Mark habe ich jetzt hier hinterher geschmissen.
Ich habe damals eine Merker ausgeben, um den für einen Tag auszuleihen auf Kassette.
Ja, und jetzt, ich hätte ja auch, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mir den vorher in der Bibliothek geholt, hätte ich nichts dafür gezahlt. So, also nur meinen Jahresbeitrag, den ich sowieso bezahle.
Ja, also jetzt haben wir ja viel darüber erzählt und was ich sehr schön finde, das denke ich mal meine Lieblingsszene, ist, nachdem die Truppe und auch Patrick Stewart. Ich brauchte erstmal auch 3 Sekunden jetzt zu überlegen, wer war nochmal Patrick Stewart, aber ja, der Typ aus Star Wars.
Ach Gott. Und Dankeschön. Make it so.
Patrick Swayze, als der, die wissen alle, dass er jetzt beim FBI ist und er wird irgendwie so halb gezwungen mitzukommen und er ist so ein richtiger Trottel-Juter, der in seinem Spiel und in der Szene irgendwie durchblicken lässt, ist er sich vielleicht gar nicht sicher, ob die jetzt gerade wissen, dass
das habe ich auch nicht verstanden. Diese, wo sie ihn dann zum Fallschirmspringen bringen, ne? Da bin ich auch rausgefallen, weil ich dachte, die wissen doch jetzt aber voneinander. Würden die nicht sich auf einer ganz anderen Ebene gerade begegnen?
Genau.
So auf einer Ehrlichkeit, das, was du nämlich übrigens in Heat zum Beispiel hast, sobald die einander voneinander wissen und sie prallen aufeinander, da ist kein Moment des Täuschens oder des irgendwas, sondern es ist sofort klar, wir wissen ja, wer wir sind, wir reden jetzt mal ganz nice am Café. So. Und hier ist es dieses komische, ich greife noch komisch nach meiner Waffe, krieg die nicht zu fassen und tu jetzt noch so, als
wäre ich. Und wissen die das jetzt vielleicht oder wissen sie es nicht? Ich habe gedacht,
Ja.
Ihr habt gerade zusammen ein paar Leute in der Bank abgeballert. Ich glaube, und er ist angerannt gekommen und hat geschrien, FBI.
So, ja, genau.
Also, ihr wisst schon voneinander.
Ja.
Also, das habe ich auch nicht gecheckt. Oh, dieser schöne Shot, ne, wo Patrick Swayze seine Maske noch aufhat, wo er überlegt, ob er ihn jetzt erschießt. Und du siehst nur die Augenpartie von Patrick Swayze. Ja.
Ich mag auch diese Szene, wo er dann also nicht schießt und dann halt so wütend in die Luft schießt. Ich finde, also die.
Oh Gott, das ist peinlich.
Nein, ich finde die toll. Findest du nicht? Fühlst du nicht?
Das ist wie Cuba Gooding Jr. und Boys in the Hood, wo er nach Hause kommt und ich will sie alle schlagen und er schlägt in die Luft.
das war eine dieser paar Szenen, die bei mir funktioniert haben bei Keanu Reeves. Okay. Aber ich fand auch diese ganze Chase, fand ich sehr cool.
Oh!
Richtig toll.
Ey, die war so geil. Und du hattest damals noch nicht so eine Steadicams, die so ausgearbeitet waren wie
die
heute.
Die haben sich das selber zusammengebastelt. Pogo-Cam haben sie das genannt. Mit einer Stange und Steady-Dings obendrauf. So. Mhm.
Ey, Wahnsinn. Also dieser Shot, Und ich weiß ja, was damals diese Kamerasysteme oder Kameraarme, je nachdem, ich denke mal, die werden beides aber benutzt haben, wie schwer diese Dinger sind. Und da durchzurennen, deswegen sind ja diese ganzen Steadicam-Kamera-Leute, sind ja so, die sind so halbe Bodybuilder immer, die ja durchrennen. Und ey, das sind richtig anspruchsvolle Shots, weil die springen über Sachen drüber, die cutten nicht, wenn die mal um eine Ecke rennen, weil da ist es ja nicht so einfach wieder, du hast meistens ein Wackeln drin. Mhm. Also das schaffen die, wenn du um eine Ecke rennst und dann musst du deinen eigenen Körper mitdrehen, ist es schwer, ein klares Bild zu kriegen. Ey, und die Ränder, ich will nicht wissen, wie oft die da hin durch diese Gassen gelaufen sind. Da saß ich auch davor und hab gedacht, buh, also das ist Handwerk, das ist richtig geil. Und dann noch die Szene mit dem, Hund.
Dem Hund.
Dieser Film hat was gegen, die haben was gegen Hunde. Zweimal im Film werden Hunde getreten.
Es wurden aber keine Hunde, sind keine Hunde zu Schaden gekommen. Sie haben ihn so anderthalb Feet, was sind das, so einen Meter oder so, haben sie ihn so ganz sanft überreicht, mehr oder weniger, also so ein bisschen schneller. Und ja, der Hund, der getreten war natürlich kein echter Hund.
Genau.
Ja, aber es hat mich sehr überrascht, so diese Hundeszene. So, dass du, oh, da kommt ein Hund.
super gut. Ja, weil das auch alles so realistisch wirkt. Ne? Du hast immer in vielen, wenn die durch irgendwelche Gärten rennen in Filmen, denke ich mir immer, ach, die haben aber Glück, dass sie genau heute ihren Garten aufgeräumt haben.
Nee, da muss aber rübergeklettert werden über die kleine Rutsche da oder die.
Ey, was meine Lieblingsfilme-Szene von Johnny Utah innerhalb dieser Szene, wo Bodie die Glastür zuschließt und Utah nicht einmal überlegt, sondern im Rennen sich sofort da so einen kleinen Holzsitz schnappt oder so, den durch die Scheibe schmeißt. Ja. Ey, das ist so geil, das ist so fluent, das geht so ineinander über, diese Bewegung. Oh, liebe ich, ja.
Ja, oh, das hat gut Pumpe gemacht.
Hat gepumpt. Und, aber was für mich auch gepumpt hat, die zwingen ihn ja dann quasi auch einen
mitzumachen, ja.
Einen Überfall mitzumachen. Er als einziger ohne Maske. Mhm. Und danach springen die aus dem Flugzeug alle gemeinsam.
Das gemeinsame aus dem Flugzeug springen ist davor. Weil danach sind ja nicht mehr alle da. Nach dem Banküberfall. Da sind ja dann.
Ach, genau. Genau, davor, wo die aber auch schon wissen, wer er ist. Und trotzdem machen die so einen Freundschaftssprung, weil Bodie ganz genau weiß, er sagt ja vorher, ich weiß, wie ich ihn kriege.
Genau.
Und er bindet ihn einfach, er sagt nicht hier, sondern er probiert es in erster Instanz mit einer noch näheren Bindung in die Freundschaft. Er springt mit ihm und die haben alle so einen mega familiären Flug und wie die sich alle anfassen und wie dieser Sound im Hintergrund, der so sphärisch ist, so als wenn er jetzt wirklich eine extreme Freundschaft eigentlich, eine Familie hätte, wenn dieser Scheiß im Hintergrund nicht wäre. Ey, und das, also dieses Sprung und dieses Freuen und diese ehrliche Zuneigung zueinander, obwohl die alle wissen, dass die da irgendwie gegeneinander spielen. Oh, die Szene fand ich schon sehr gut. Also die hat das gut eingefangen. Da hat sie sich Zeit genommen für das Ganze.
Aber haben sie haben ihn nicht rausgeschubst, oder? Weil ich dachte mir auch so, warum springt er? Warum springt er mit? Weil das kommt ja genau nach dieser Szene, die wir gerade beschrieben haben. Warum geht er überhaupt mit?
Weil der Film das Drehbuch in dem Moment ein richtiger Trottel ist. Die hätten noch eine Szene reinbringen müssen, wo beide Parteien miteinander hadern, ob man nicht trotzdem irgendwie das schafft, einen gemeinsamen Weg zu gehen. Also, es fehlt einfach eine Szene, wo du wirklich siehst, dass er überlegt, zu Bodie überzulaufen.
Ja.
Und dass das dann quasi auch von Bodie, was ja auch so ist, der letzte Schritt war, okay, komm, wenn du willst, bist du jetzt dabei.
Ja.
Und das fehlt aber, dieses Ränkespiel innerhalb seines eigenen Denkens, das fehlt komplett.
Ja.
Und deswegen ist auch die Szene an der Tür so komisch.
Ja, genau. Weil also, du denkst so, okay, was passiert jetzt? Er sagt, ich weiß genau, was ich mit ihm machen muss. Und dann gehen sie Fallschirmspringen. Und du denkst so, wow, ist jetzt der Fallschirm irgendwie falsch gepackt? So, und dann,
hier, nimm den. Nee, nimm mal lieber den.
Und dann
lieber den.
Und dann so, fuck, okay, du weißt gar nichts mehr.
Oh, wow. Ja.
So, aber ja vielleicht ist es genau das. Also, dass eine Szene fehlt. So, wo steht er jetzt gerade? Also, Patrick Swayze weiß man, wo er steht. Aber wo steht Johnny Utah?
Mutmaßung, sie haben die Szene gedreht und dann haben sich alle angeguckt und gedacht, ja, der Keanu Reeves, der kann halt nicht schauspielen, ne?
Vielleicht nimmt sie auch einfach die Schnelligkeit, also hätte sie die Schnelligkeit rausgenommen oder so, ne? Kein ja, Rhythmus kann oder
sein.
So.
Kann wirklich sein,
ja. Ja, aber das ist so ein Holperstein, wo ich sage, irgendwie nehme ich euch das hier gerade nicht ab. Ich, also super schön eingefangen, wie ja auch schon am Anfang gesagt. Das Ganze, wie sie da runterspringen und sich dann an den Händen fassen und wie er schreit, oh, it's amazing. So,
ja.
Kann ich alles, fühle ich alles. Also toll, toll cineastisch. Aber so von der Story her war bei mir so, ja, ich schalte jetzt mal ab, so mein Logic-Brain.
Ja, komplett. Da bin ich dabei. Und ich habe mir jetzt zum zweiten Mal gesehen, und ich bin ja ein Fan davon, die Fast and Furious-Filme zu gucken.
Mhm.
Ich will nicht sagen, dass ich ein Fan der Reihe bin.
Sondern das, was es mit dir macht, wenn du guckst.
Ja, genau. Und dann, also vor dem 9. Teil hätte ich noch gesagt, ach komm, nenn mich Fan, ist okay. Aber der 9. Teil hat sich tatsächlich versaut. Und mir ist jetzt aufgefallen, dass es krass ist, wie viel Szenen sich Fast and Furious auch einfach rausnimmt und die selber inszeniert in seiner Welt. Die Story ist ja dieselbe. Ist ja komplett dieselbe. Nur mit Untergrund-Autorennen anstatt Surfen. Die Figurenkonstellation ist komplett dieselbe. Außer, dass sich unser Polizist in die Schwester von dem Antagonisten da verliebt und du weniger Tote am Ende hast. Und anstatt Banken auszurauben, rauben die halt beim Fahren LKWs aus. Aber, ey, die Szene, wie er das Mädel kennenlernt, wo lernt Paul Walker hier Mia kennen? Auch in diesem Sandwich-Laden. Mhm. Genauso wie bei Point Break. Denn wo sind die, wo sie zum ersten Mal Party und so machen? Wo ja auch Johnny Utah das erste Mal reinkommt und eine Party machen und dann siehst du die Freunde da rum und alles ist so partymäßig. Und dann kommen so ein paar Macho-Sprüche und ey, der Neue ist hier, was hat der hier? Und sowas. Und genau dasselbe hast du bei Fast and Furious. Er kommt rein und die, ey, fast dieselben Sprüche. Es sind sogar fast dieselben Sätze. Und am Ende hast du natürlich auch die beiden Treffen nochmal aufeinander, lässt Paul Walker Vin Diesel gehen und der Coole, der Ober-Vin Diesel, der Antagonist, der passiert denn was Schlimmes? Und natürlich befinden wir uns im Weichei 2000er Jahr. Er stirbt nicht oder fährt nicht in den Nebel und man hat ihn nie wieder gesehen, sondern er verletzt sich nur und ist dann weg. Zweiter Teil, ich höre dir trapsen. Mhm. Aber da sind so viele Parallelen, dass ich gesagt hätte, ey, im Grunde hättet ihr das im Marketing als Remake verwursten können. Also auch, dass er denkt, dass es zuerst andere sind, die da überfallen und so und das nicht annimmt. Das ist ja alles genau dasselbe. Und die Musikeinlagen, die da teilweise kommen und ey, es ist so krass. Ich saß echt auf, okay, das kenne ich aus Fast and Furious, Okay, krass. Fand ich sehr witzig, weil ich mag ja Fast and Furious. Finde ich überhaupt, gesagt, mache ich sehr gerne und ich finde, es ist ein guter Film. Leider ist aber Vin Diesel kein Patrick Swayze.
Das muss ich mitgehen.
Ja.
Muss ich mitgehen, ja.
Er kann zwar die Denkerpose.
Auf jeden Fall, ich würde sie Patrick Swayze auch immer jederzeit abkaufen, die Denkerpose, dass er auch tatsächlich denkt.
Ja.
Ja.
Aber es ist schon die Next Generation PlayStation-Variante von Point Break, ne? Die es ja im Grunde auch nochmal für sich gegeben hat, denn es kam ja ein Remake raus.
Habe ich nicht gesehen, Point tatsächlich. Break. Du kennst ihn aber.
Der wird ja. Ja, ich habe ihn einmal gesehen. Ich glaube, relativ damals, als der rauskam. Den habe ich halt auch gesehen, bevor ich das Original gesehen habe. Und der wird ja völlig zerrissen. Mhm. Also, der wird ja völlig, ne?
Und kannst du das nachvollziehen?
Nachvollziehen ist das richtige Wort. Also, er scheitert daran, ein Remake sein zu wollen. Weil er hat dieselben Charaktere, ne? Er hat dieselben Abläufe und so weiter. Außer anstatt. Man sieht die schon surfen und so weiter. Aber das Hauptaugenmerk, wie die ihre Raubzüge veranstalten, ist mit diesen Wingsuits.
Mhm.
Und da muss ich mal sagen, ich glaube, bis heute habe ich keinen Film gesehen, der so extrem Wingsuit-Action inszeniert, weil die sind alle echt geflogen, die haben alle GoPros dran gehabt. Und wie scharf die über Böden fliegen, über Wiesen, an Bergen vorbei. Und da habe ich wirklich gesagt, alter Schwede, also diese Szenen sind adrenalineschwängert und da soll mir keiner sagen, dass die scheiße sind oder sonst was. Die sind halt leider in einem sehr mittelmäßigen Film.
Mhm.
Und Das ist denn sowas, wo man sagt, oh, jetzt ist das Remake, jetzt ist der Unterschied, dass unser Held der Blonde ist und der Bösewicht der mit den schwarzen Haaren.
Und, ist komplett anders. Komplett anders.
Ja,
das macht was mit dir.
Sieht man im ganz anderen Licht. Ja, und der Hauptheld, von dem halt nie, der weiß ich nicht, wer den Kopf spielt, der auch richtig so eine Milchschnitte, auf der da ausrutscht. Aber den Dings kennt man, der den Bodhi spielt. Den verwechsel ich immer mit Oscar Isaacs. Jedes Mal verwechsel ich den mit Oscar Isaacs. Ja, der ist halt einfach stark mittelmäßig. Den muss man nicht gesehen haben. Da spielt auch eher unser Deutsch-Export spielt mit, den man auch aus vielen Filmen schon gesehen hat.
Daniel Brühl.
Nee, einer, der weniger bekannt ist. Du hast einfach einen Film, der einfach scheißegal ist. Einfach wirklich kackegal. Und der ist mittelmäßig, hat diese geilen Wingsuit-Shots. Aber ich sag mal, einer, der da sagt, das ist der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Ja, der hat auch erst 10 Filme geguckt.
Also wir haben hier Edgar Ramirez und Luke
ja,
Bracey.
Ja, Edgar Ramirez. Ja, Luke Bracey, wer kennt ihn nicht? Aber Edgar Ramirez ist das, genau. Den ich immer mit Oscar Isaacs verwechsel. Mhm. Ist auch die Oscar Isaac bei Wish bestellt. Der seine Rollenwahl ist köstlich von Edgar Ramirez. Aber wie gesagt, ey, wenn du, ich sag mal, 10.000, du hast 10-mal schon den Original Point Break gesehen und willst jetzt nochmal dasselbe, aber willst nicht das 11. Mal gucken, ja, dann guckst du den halt mal einmal und guckst dir.
Und dann
dir,
guckst du nochmal 10-mal den originalen Point Break.
Hundertprozentig. Und zwischendurch haust du halt Fast and Furious rein. Ja, der hat, wir können ja ein bisschen, also, dass wir den sehr, sehr gut finden, ich glaube, das hört man raus, ne? Also, das ist.
Der macht Spaß. So, auch in seiner Ernsthaftigkeit, ja. Du kannst da was rausziehen für dich. Also ich habe dann auch so überlegt, meine ausgewählten Filme haben so ein bisschen so dieses Rebellentum alle in sich. So dieses
haben
Fight
Sie?
Club, dann Snake Plissken, alle so um wieder auf meine Überleitung zu kommen gegen das Establishment.
Na, du bist aber auch ein kleiner Rebell,
Mensch,
Anne.
Ich verheiratete mit 2 Kindern. Ja. Genau.
Ja.
Und ich mag mich da so rein zu versetzen, so rein zu denken. Und ich weiß, dass dieser Film, so wie auch Fight Club, mit 16 auf mich anders gewirkt hat als heute. Dass ich da auch, oh mein Gott, Patrick Swayze, ja und Amen.
Ja, also total. Ich überlege immer, ob ich mich. Bei mir ist immer das Problem, wenn einer so redet über, ja, hier Freiheit und alles und. Da bin ich ja in erster Linie erstmal dabei. Aber dann denke ich mir, in dem Moment, wo die bestimmte. Warum müssen diese freiheitsliebenden Wichser immer diese Grenze überschreiten, dass die Menschen halt irgendwann wehtun? So. Da bin ich halt sofort raus. Ansonsten wäre ich ja dabei. Ich stehe ja auf den ganzen Mist genauso und ich bin ja noch ein bisschen. Noch ansatzweise eher in der Freiheit behaftet hier mit meinem. Ewig gehenden Single-Haushalt, der sich nirgendwo bindet und immer gleich keinen Bock hat, auch sich zu binden und ja, keine Kinder und alles, was zu lange geht, überlegen das Ganze. Aber,
obwohl Bodhi das ja auch selber sagt, ne, dass er gegen Gewalt ist und den einen Menschen, den er erschießt, das.
Nein, das ist einfach nur Quatsche. Der bei jedem Bankraub, den er tätigt, ja, er verletzt keine Leute, ja. Ich möchte mal sehen, wie viele Leute danach zum Psychotherapeuten müssen, weil die mit ihrem Leben nicht mehr klarkommen, weil die einfach Waffen vor der Fresse hatten. Also er soll mir nicht sagen, er will keine Leute wehtun, er tut Leuten weh. So. Aber das ist 91er-Action. Mhm. Die denken noch nicht an Psychoanalyse und so einen Scheiß. Und das Wehtun von Menschen ist einfach nur ein Schlag in die Fresse. Mhm. Wenn das nicht passiert, ist keine Gewalt. Also, von daher liegt das die Quatsch, wenn der mir das gesagt hat, gesagt, was glaubst du eigentlich selber den Scheiß, den du hier laberst? Den glaube ich ihm auch nicht. Ich glaube, das ist ein krasser narzisstischer Egomane. Und diese ganze, ich bin hier Brody und Vaya Con Dios und dieser ganze Scheiß, ja, dem kann er auch bloß einen Keanu Reeves aufdrücken, weil der auch gerade frisch aus seinen Windeln erst raus ist. Ganz ehrlich, ein erwachsener Mensch, der hört sich doch das von Brody an und denkt, du, ganz ehrlich, irgendwo tief in dir drin ist das was Schönes, aber du bist halt ein Horst. So. Also du bist cool, du bist richtig cool. Und mit dir abzuhängen ist cool. Aber dein Leben ist scheiße. Du bist scheiße. Also, das würdigt diese Bodhi da am Strand bei seinen Surfer-Dudes? Würde ich sagen. Da komme ich da an mit meinem Hipster-Sakko, 30 Grad, aber trotzdem Hipster-Sakko an und sag hier frisch vom Guavensaft genippt. Sag ich, pass mal auf, Kollege.
Ich erzähle dir jetzt mal was vom Leben. Hier, ich habe in meiner Jute, in meinem Jutebeutel, habe ich meinen Saft. So, und meine Sozialversicherungsnummer.
Wobei er ja dann auch bloß sagen muss, unsere nächsten Raube, die wollen wir bei Tauchgängen vollführen.
Und dann hast du.
Und schon hätte er mich im Sack. Schon, ja klar.
Okay, alles klar, mach ich.
Okay. Der Tauchen ist ja was ganz anderes. Also ist ja auch. So, bevor wir weiter Scheiße labern, der hat 24 Millionen hat er gekostet. Für einen Actionfilm damals auch eine normal okaye hohe Summe. Und hat, und da hätte ich überhaupt nicht gedacht, ich dachte, der war viel erfolgreicher. Aber der hat insgesamt weltweit 90 Millionen gemacht, knapp. Mhm. Und da war ich doch schon etwas, ich meine, klar, hat Plus gemacht. Und Kultstatus danach, der hat bis heute mächtig Kabums gemacht in den Kassen der Leute. Aber ich dachte, das war so ein richtiger 300, 400 Millionen Erfolg.
Nö, der blieb klein. Und hat halt krass, eher so in dieses, das was halt Anfang der 90er aufkam, ne, so Extremsportarten da so reingespielt in diesen Kult, der damals entstand. Und ich glaube, nur deswegen ist er bis heute irgendwie relevant.
Er kam zu früh. Er kam vielleicht, also er musste in dem Jahr dann auch vielleicht mit Terminator im Actionfach konkurrieren. Mhm. Und diese ganze hier Extrem und Extremsportarten kam ja, ich sag mal, hat 93 angefangen. Und spätestens mit Erscheinen der PSX 95, jeweils in Europa, Deutschland, kam das ja erst so extrem hoch, ne, die Gen X-Generation. Vielleicht war der einfach zu früh. Vielleicht war der wirklich 2-3 Jährchen zu früh. Aber ja, gut. Er ist wenigstens nicht auf der Welle mitgeschwommen.
Und, immer gegen den Strom. Er sollte übrigens einer der Namen, die vielen für diesen Film war Riders on the Storm.
Ja, was ein
Haben sie nur dann auch gemerkt, dass es nichts mit den Doors zu tun hat. Und der Doors-Film übrigens kam im gleichen Jahr raus, 91, mit Val Kilmer.
Okay.
Den ich sehr mag, tatsächlich.
Hab ich noch nicht gesehen.
Ich mag ihn sehr. Also Val Kilmer passt auch einfach als Jim Morrison sehr gut, ich finde.
Ja.
Tolle Casting-Wahl da an der Stelle.
Das ist meine Lieblings-Techno-Band.
Oh Mann, ey. Das ist hart. Ich hoffe, ihr hört mich leiden da draußen.
Finde ich, wo war das? War das bei Fuck You Goethe?
Oh Gott, das ist ein Film, den ich nicht gesehen habe.
Ach, ohne Scheiß, der erste Teil ist besser als viele den machen wollen. Den kann man sich gucken. Der hat Herz. Der zweite ist richtige Scheiße. Und der dritte ist so mäh mit einem Herzende. Also ich sag, den ersten kann man gucken. Und ich weiß nicht, ob das der Film war, wo die auch also erzählt mal so eure Lieblingsbands oder so. Und bei euch waren es The Doors. Wer nennt sich denn die Türen? Und dann sagt der Lehrer so, ja, fettes Brot ist natürlich viel besser. Ja, war schön. Erinnert. Das ist meine The Doors-Anekdote. So viel verbinde ich mit The Doors. Soll ich übrigens sagen, dass ich die zwei großen, sind das die zwei großen? Riders on the Storm und welcher ist der größte hier von denen?
Light My Fire, würde ich sagen.
Ja, dass ich die zwei Songs echt scheiße finde.
Echt? Also Light My Fire ist auch nicht so meins. Riders on the Storm finde ich wunderschön aufgenommen. Der hat diesen Regen im Hintergrund und ich finde, das ist so ein richtiger, also das ist ein Kiffer-Song.
Ja, ich kiff halt nicht.
Also der hat was Meditatives, finde ich.
Bist du eine Kiffer-Jule?
Nee.
Nö.
Nee, aber also ich meine, wofür ja The Doors stand in den 60ern, nämlich gegen das Establishment. vielleicht hat es deswegen auch so mit mir resoniert, weil ich so eine Rebellenbraut bin. dazu passt es einfach. Aber ich finde viele, viele andere Songs noch besser von ihnen. Also ich habe die eine Zeit lang sehr, sehr intensiv gehört.
Ich glaube, das war, wir hatten eine ähnliche Phase, das weißt du noch. Wir hatten ja diese 7 Jahre Freundschaft-Aus-Phase.
Das klingt jetzt so, als wäre das irgendwie so gewollt.
Beschlossen sorry, worden.
Also ich will jetzt hier mal kurz einen Cut machen für 7 Jahre.
Ja, wie bei Colin Farrell und hier Gleason. Einfach, ich will nicht mehr mit dir befreundet sein. Tschüss. Ja. Und da habe ich ja, ich weiß ja nicht, ob das auch durch dich war, aber ich glaube ja, ne? Led Zeppelin.
Auf jeden Fall, ja.
Ich glaube, das kam, ich glaube, das hatte ich auch von dir irgendwie. Und boah, Led Zeppelin, ey, das war dann eher
Led
so meins.
Led Zeppelin haut rein.
Und da weiß ich aber noch, ey. Ja. Aber wir schweifen sehr ab. Ich weiß ja nicht, ob es noch groß was dazu erzählen jetzt.
Wo wir bei den Rockbands sind, können wir noch eine Nebenrolle erwähnen?
Zwei in derselben Szene, zwei Rollen, die wichtig sind für mich. Du wirst den anderen wahrscheinlich eher wenig in Augenschein genommen haben. Du meinst natürlich den Sänger der Red Hot Chili Peppers.
Ja, Anthony Kiedis spielt hier mit. War bei den Stuntarbeiten nicht dabei, als Stuntchoreografien eingeübt wurden zum Prügeln. Und deswegen wurde er in der Szene direkt beim ersten Schlag ausgenockt. Das war der Kommentar vom Stunt-Koordinator. Weißt du, wer nicht auftaucht, der wird direkt K.O. gehauen.
Finde ich gut.
Ja. Und er macht aber auch nicht viel hier. Er schießt sich noch in den Fuß, vollkommen bescheuert. Und er spielt auch nicht gut, ja, in den paar Szenen, wo man, also nimmt man ihn überhaupt nicht ab. Nee. trotzdem Red Hot Chili Peppers große Liebe, habe ich live gesehen.
Oh nee, toll. Überhaupt nicht. Boah, ich mag die überhaupt nicht, ey.
Du bist der erste Mensch, dem ich begegne, der die Red Hot Chili Peppers nicht mag.
Also so wirklich, das ist für mich, das ist auch schon wieder so eine Kifferband.
Nein, überhaupt, also früher vielleicht,
na, klar.
Ja. Aber so
Californication, ich geh surfen, ich sitz am Strand und kiff mir einen weg.
Nee.
Red Hot Chili Kiffer. Hör mir doch auf, ich kenn mich doch auch nicht.
Okay, wer ist dann hier der andere Sausack, der hier noch?
Erstmal will ich sagen, dass der Drummer der Red Hot Chili Peppers mehr Schauspieltalent hat. Der hat nämlich, Big Lebowski hat er ihn letztens gesehen und der war auch gestern, ist er bei Babylon, spielt er auch wieder mit.
Der Drummer oder der Basser? Meinst du Flea? Weil Flea hat viel gemacht.
Ja, ich meine Flea. Ja, ich meine Flea.
Der ist Bassist.
Zeigt euch, kenne mich aus.
Der Drummer ist der so aussieht wie Will Ferrell.
Nee, ich kenne die alle nicht. Ich kenne nur
aber schau sie dir mal, da gibt's ein Video von, ich glaube, der Jimmy Kimmel Show oder so, wo die beide aufeinandertreffen und beide das Gleiche anhalten und sie sehen halt einfach aus wie die gleiche Person.
Und nee, der andere, der ihn ja da anmacht, denn ich glaube, der erste, der ihn ja dann auch anquatscht, von dem man dann auch als erste die Großaufnahme vom Gesicht sieht, ist ja Vincent Klein. Und wer ist Vincent Klein, fragst du dich? Fender, der große, große Bösewicht, der auch bald per Tattoo auf meinen Körper kommen wird, als Zenobiten-Version. Mhm. Und das ist der Bösewicht aus Van Dammes Cyborg, der in echt Profisurfer ist.
Ah ja. Ja, es gibt ja einige Profisurfer da, die wir mitgespielt haben. Aber nein, den das ist mir durchgerutscht. Oh. Van Dammes Cyborg, alles klar.
Ey, ihr wird nicht Van Dammes Cyborg runtergeredet, Madame.
Der ist bestimmt toll.
Der ist wirklich gut. Ja, deswegen, Vincent Klein, ein sehr, sehr sympathischer Mensch, wenn man den auch in Interviews und so. Ja, haben wir den abgefrühstückt. Finde ich gut. Ich finde, Point Break ist ein Stepstone in der Historie des Actionfilms. Auf jeden Fall. Und hat sich das auch verdient. Und ja, ey, mehr kann man dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Also, oh, doch, eine Szene, die finde ich ja schon wieder so Banane. Also, Keanu Reeves, der probiert am Strand neben Patrick Swayze am Ende cool auszusehen. Und lässt ihn dann, ja, okay, ich lass dich gehen, hier, komm, geh in deine hier perfekte Welle da. Und er geht und alle fragen, hey, was soll das? Bist du bescheuert? Ja, wie schnapp ihn, wenn er zurückkommt. Und Johnny Utah, der in der Gischt des Wassers langläuft, die Haare klatschen wunderbar da links und da rechts, da mit seiner Jeansjacke. Und er geht an den Polizisten am SWAT-Team vorbei, als wäre er die coolste Socke aus Kuhlhausen. Und dann schmeißt er seine Badge ins Wasser. Wo ich mir denke, warum? Du kannst doch cool jetzt sein und einfach trotzdem Polizist sein. Warum schmeißt du jetzt deine, die Scheiße weg? Nee,
da ist ja halt dann genau das passiert, worum es in dem Film geht. Um die, dass er diese Lebensweisheit jetzt weiterführt. Also es wird ja auch,
Ey, der jagt über ein halbes Jahr, jagt der Patrick Swayze hinterher, um ihn festzunehmen. Er ist Polizist und will Polizist sein. Und nur weil er den jetzt gekriegt hat, ist er auf einmal keiner mehr und will den Lebensstil von Patrick. Das ist doch richtig dumme Scheiße. Wer kauft ihm denn das ab? Er hat ihn doch gejagt über Monate hinweg. Hätte er von Anfang an, nö, ich jag den nicht mehr, weil ich will jetzt auch so leben. Ja, aber er ist, also das ist doch blöd.
Aber er wurde auch gefragt, surfst du noch? Und er sagt, jeden Tag. Ich finde, das ist auch so dieser Hinweis darauf, du hast mich hier infiziert und ich tue meine Pflicht, weil das von mir erwartet wird, dich noch zu jagen.
Aber das ist doch das Blöde. Wenn er so frei lieb denkt, dann würde ja, er diese Pflicht ja nicht mehr. Ja, weil
das war jetzt der letzte Punkt, der Point Break, so der Punkt, an dem er gebrochen ist. Dass wir uns doch der Film sagen.
Das ist. Nein!
Was will uns der Film dann sagen?
Der Film ist da vorbei, der will nur zeigen,
der hat keine Message.
Der Film hat auch keine Message. Der stellt uns zwei Lebensweisheiten hin und die sind beide, die müssten sich irgendwo in der Mitte treffen, damit das Leben wunderbar wäre. Aber da es nun mal so ist, prallen da Charaktere aufeinander. Und beide müssen damit klarkommen, aber Patrick Swayze ist der als einziger nicht hadert und sein Ding durchzieht. Und Johnny Utah ist einfach eine Flachpfeife.
Johnny also, Utah wurde von ihm infiziert, hat diese Inception. Ich habe jetzt diese Idee, oh mein Gott, das gibt einen anderen Lebensstil. Und eigentlich finde ich ihn geil, aber ich habe auch moralische Ansprüche an mich selbst und an mein Leben und kann die nicht auf einmal aufgeben. Und deswegen der Booty ist weg, Bodhi, und er fällt zurück in sein altes Ich und sagt, ah ja, eigentlich wird von mir erwartet, okay, ich jag ihn jetzt doch noch, weil irgendwie backt es mich auch, dass ich ihn am Ende nicht gekriegt habe. Und dann zusammen,
und genau
an,
das ist der Punkt,
zusammen an diesem Strand merkt er doch wieder, Bodhi hat recht.
Nee, genau das kaufe ich eben nicht ab. Wenn er denken würde, dass er recht hat, dann hätte er ihn nicht gejagt.
Ja, weil.
Und dann würde. Und es reicht doch nicht, dass er denn auf einmal an einem Strand einfach neben ihm steht.
Doch, weil das ist doch genau das, was du am Anfang gesagt hast, dass dieser Typ ist wie ein Anführer von einem Kult. Genau das,
ja, aber
seine Anwesenheit
ohne Scheiß.
Ist dieses, und dieses nochmal, dass er nicht aufgibt, dass er sagt.
Ich weiß doch, was du sagen willst. Ich weiß doch, was du sagen willst. Mein Problem ist damit, dass der Film mir diesen Charakterzug aber dann so zeigt, er schmeißt diese Badge ins Wasser, er läuft jetzt mega cooler lang. Zwei Tage später kommt dieser Hans-Horst Jutta wieder zurück. Na, war doch nicht so eine gute Idee, wo ist denn meine Badge?
Nein.
Hundertprozentig. Und er surft vielleicht weiter, weil er es cool findet, die Leute cool findet, aber der hängt in 10 Jahren an seinen staubtrockenen, verschwitzten Arsch am Schreibtisch bei der Polizei. Niemals macht der diesen Lebensstil weiter, weil der jetzt nämlich kein Bodhi mehr hat, der ihm sagt, was er zu tun hat. Der ist niemals eigenständig. Auf keinen Fall.
Ich könnte mir vorstellen, er wird nicht anfangen, Banken auszurauben oder so. Er wird jeden Tag weiter surfen und dann wird er irgendwas finden, vielleicht so ein kleines Café am Strand aufmachen oder so. Und,
ach,
und
Scheiße,
da in seinen Tag hineinleben. Und die Freiheit spüren, jeden Tag.
Nee, kaufe ich absolut nicht ab. Diese Szene war so doof. Doof geschrieben, doof gespielt. Patrick Swayze, braucht nichts sagen, hat blaue Augen und reicht, um einfach alle an die Wand zu spielen.
Bäm.
Die Welle war ausdrucksstärker als Johnny Utah. Naja. Ich fand es übrigens ein bisschen schade, dass sie das so inszeniert haben. Er geht ja dann raus zu der Welle. Und die Monsterwelle probiert er ja dann zu nehmen. Und ich finde es ein bisschen schade, dass sie das so inszeniert haben. Die Welle knallt ihn ja gleich vom Brett. Und da hätte ich mir sehr gewünscht, dass er diese Welle so 5 bis 10 Sekunden stehen kann.
Ich hätte auch einfach, also dass das poetischer inszeniert ist, dass er einfach die Welle nimmt und du siehst noch, dass er es schafft und dann bricht sie über ihn rüber und dann siehst du ihn halt einfach nicht mehr.
Ja, oder so, genau. Aber dieser Moment, dass sie ihn sofort runterkickt, habe ich gesagt, das fand ich sehr unschön. Weil das nimmt seiner Figur ein bisschen den erhabenen Moment, den er sich, also für so einen Film, ja, für Filmgucker,
ja, absolut,
den man sich so gewünscht hat.
Bin ich bei dir, weil da, sie haben ja ein Pro-Surfer, haben sie da ja genommen und sie hatten ja Glück, dass tatsächlich gerade mal wieder dort in Oregon, wo das gedreht wurde und nicht in Australien, tatsächlich dann mal wieder so eine krasse Welle gekommen ist. Und dann haben sie den Typen dafür bezahlt, dass er sich da hinschmeißen muss. Was natürlich für ihn, auch so ein Pro-Surfer, der endlich auf so einer Welle, ne, reiten kann, ja, irgendwie schade ist.
Und das, was ich übrigens finde, haben sie im Remake, soweit ich mich erinnern kann, diesen letzten Moment besser gemacht.
Muss ich dir jetzt glauben.
Aber kann auch sein, dass es auch in meinem Kopf irgendwie schlecht animiert gewesen. Mhm. Aber müsste ich nochmal gucken. Aber ja.
Aber das fand ich allgemein in diesem Film auch sehr schön anzuschauen, einfach diese Surf, also die eingefangenen Wellen, die Zeitlupe, da habe ich sehr gerne hingeschaut.
War auf einmal, obwohl du nur Leute siehst, die auf dem Surfbrett sind, was man in jedem Urlaubsvideo sehen kann, war so eingefangen, dass es eine eigene Welt war. Ja. Also das haben sie wirklich schön gemacht, ja. Also, guckt Point Break. Hey. Bei mir, ich sag einfach mal, das gibt 7,5. Und manchmal blinkt der vierte Stern bei Letterboxd auf, manchmal nicht.
Es ist bei mir tatsächlich ähnlich. Ich habe auch so, was gebe ich diesem Film? Ich habe den auch noch nicht gelockt. So, weil ich so, 3,5 eigentlich, aber eigentlich würde ich ihm gerne mehr geben, aber irgendwie.
Ja, bei dir ist es recht einfach. Immer wenn ich so eine Entscheidung habe, dann überlege ich immer, ist da irgendeine Emotion, die für mich rechtfertigt, dass ich ihn jetzt höher werte. Und bei dir ist es ja die Erinnerung, du warst 13 bis 15 und Keanu Reeves und Patrick Swayze gucken in deine noch jungen
Augen. Ich merke es immer beim Schreiben selber, wenn ich dann tippe und dann schreibe ich doch nur Positives oder nur Negatives, so, dann merke ich, okay, ich weiß, in welche Richtung ich mich hier gerade schreibe.
So. Ja, kenne ich. Bei mir bei Letterboxd merkt man das so stark, ob ich einem Film gegenüber irgendwie empathisch eingestellt bin. Entweder, also wenn der Text einfach so ein trockener Blabla-Text ist, dann merkst du mal richtig, okay, der ist einfach nur weggeguckt. Ja, genau. Ja, und wenn das mal ein bisschen fantasievoller geschrieben ist, aber man will ein bisschen mit Texten spielen und so, dann merkst du, hat er Bock, irgendwas, der hat ihn aus dem Grund geguckt und nicht einfach, um ihn weggeguckt zu haben. Ja. Was kommt? Ein Film hast du ja
ich
noch.
Habe noch.
Und dann darf ich mir auch mal einen Film aussuchen, Madame. Ja?
Ich habe mir in 2 Wochen, hört ihr hier an dieser Stelle, einen Film, den ich sehr lange Zeit, nämlich glaube ich meine ganze Teenagerzeit, als meinen Lieblingsfilm beschrieben habe. Das fünfte Element.
Ja, den ich ja auch erst vor kurzem, habe ich mir auch auf 4K geholt und auch gleich angeguckt.
Also den habe ich wirklich sehr oft gesehen, also damals, jetzt tatsächlich sehr, sehr lange nicht. Ich freue mich sehr.
Ja. Ich werde ihn wahrscheinlich auch, vielleicht gucke ich ihn nochmal. Ja. Muss mal gucken, ich weiß ja, ob ein Audiokommentar drauf ist oder so, dann gucke ich den einfach mal mit Audiokommentar. Ja. Der wird grün auf jeden Fall.
Der sehr grün. Sehr, sehr grün.
In diesem Sinne, was kommt jetzt? Wir hatten, wir müssen ja jetzt immer gucken, weil wir haben unseren 2-Wochen-Rhythmus und alles, was dazwischen ist, ja immer so, wie es mir zeitlich passt. Blutgefahrt Gottes müsste jetzt schon raus sein, wenn der hier rauskommt, auf jeden Fall. Vielleicht ist auch schon Star Force Soldier draußen. Auch wieder mit deinem Kurt Russell übrigens in der Hauptrolle, wo er im ganzen Film, glaube ich, waren es 14 Wörter oder 14 Sätze? Ich glaube, 14 Sätze sagt, wenn es hochkommt. Ich liebe ja diesen Film. Und der auch im Blade Runner-Universum spielt. Und Blutgefahrt Gottes 2 könnte schon draus sein oder wird es darauf kommen? Ja, und dann, ich glaube, ich weiß auch schon, welcher von mir nach dem fünften Element kommt. Weil da gibt es einen Film, wo ich wieder nicht glauben kann, dass du den noch nicht gesehen hast.
Da gibt es viele von. Also.
Ja, es ist vor allen Dingen auch ein Franchise und ich überlege noch, wie ich das mache, weil eigentlich da müssen dann auch alle geguckt werden, aber dazwischen kommen ja immer noch andere, von daher. Ja, in diesem Sinne freut euch, ey, auf viele Filme und da wird noch viel folgen. Ich habe ja mit Mike kommt ja auch noch, mit Mike kann sein, dass entweder jetzt danach oder davor auch schon Undisputed 2, weil wir führen ja die Scott Adkins-Reihe jetzt fort. Und habe ich zwar schon mit Markus besprochen, die Undisputed-Reihe, aber ich sag mal, das ist jetzt auch schon so lange her und nochmal mit Mike Undisputed zu besprechen, der die noch nicht kennt, ist es ja sowieso nochmal was ganz anderes. Da steckt eine andere Energie dann hinter und da freue ich mich sehr drauf. Undisputed, Yuri Boyka. Geil, ey. Jetzt erstmal, jetzt mit der russischen groben Kelle.
Kaputt.
Ja. Anne!
Tom!
Es war mir ein Fest, es war mir ein inneres Blumenpflücken.
Mir ebenso. An euch da draußen einen schönen Tag, eine schöne Nacht, schönes Wochenende oder schönen Feiertag oder schönen Mittwoch, je nachdem.
Und wie der große Denker Vin Diesel so schön sagt, Family.